Moin moin und hallo, mein Name ist Gregor und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Game on Plauschangriffes. Diesmal dran Teil 2 des großen Podcasts über Tom Cruise. Tatsächlich in der Fanpost ein sehr oft gewünschtes Thema und man soll ja nicht sagen, dass wir nicht auf euch hören. Bitteschön. Neben Daniel und Simon ist zu dieser Runde auch noch Kollege Etienne dazu gestoßen und hat uns seine ganz besondere Sicht zu Tom Cruise dann mit abgegeben. Ganz durchgekommen sind wir diesmal nicht, aber wir werden dann bei Zeiten uns nochmal zusammensetzen und alles final besprechen. Also ohne weitere Rumschweife, hier ist Teil 2 des Tom Cruise Podcasts. Und damit wären wir wieder zurück aus der kleinen Pause und haben sogar jemanden mitgebracht. Kannst du dich bitte den Leuten vorstellen?
Ja, guten Tag, ich bin Tom Cruise, ich bin Täter an Level 6.
Hallo Tom Cruise.
Hallo Tom Cruise.
Hast gerade nochmal den Level zu Ende gespielt und bist gerade aufgestiegen. Experience Points verteilt.
Ja, Experience. Warum solltest du anders laufen? Ja, Müll rausgebracht, plus 12, so.
Ja, wir haben es, wie bei den Scientologen, haben wir uns Verstärkung geholt aus Hollywood und der liebe Ede wird uns mit seinem Wissen und vor allem auch seiner Leidenschaft zu Tom Cruise dann auch...
Absolut. Man muss ja immer bei Tom Cruise, habt ihr bestimmt auch schon gesagt, man muss ja das Private vom Beruflichen kennen.
Ne? Oder sich vom Privaten fürs Berufliche faszinieren lassen.
Oder so, ja.
Aber es ist ja auch
kann
nicht...
Kann sich auch beeinflussen.
Genau, es ist ja nicht schlecht. Es ist ja schon irgendein Buzz, der erzeugt wird. Aber wie gesagt, da haben wir schon lange drüber geredet.
Ja. Ja. Was denn? Nee, ist du schon gut. Ich muss immer nur den Monitor im Blick halten, nicht, dass es
soll
aufhört.
Soll ich mich umsetzen? Nee, ich bin direkt in deiner Sicht.
Solange du nicht in meiner Einflug-Sehschneise bist, dann ist alles in Ordnung. Nee, absolut. Aber das haben wir auch vorhin ausgeführt. Sonst wird es dann wieder so ein immer wieder aufs gleiche Thema umlenken. Und wir wollen uns ja mehr um Tom Cruise, den Schauspieler, heute dann fusselig quasseln. Vor allem jemand, der auch als Schauspieler, als Teenie damals, wie wir es in den 80ern gewesen ist, auch sehr großen Einfluss auf unsere Filmkenntnisse gehabt hat. Das war schon ein Stecher, ne?
Sag doch mal was, Daniel. Ja.
Du wolltest unbedingt noch über Cocktail reden, Daniel. Jetzt rede über Cocktail.
Wir sind aber auch bei Cocktail. Zufälligerweise der Lieblingsfilm von Ede.
Naja, nicht der Lieblingsfilm, aber das ist, glaube ich, der erste, ich weiß gar nicht, ist das der erste Tom Cruise-Film, den ich im Kino gesehen habe?
Tatsächlich, 88.
Ja, 88 und das
mit
Krasse
Frau
war...
Mit Frau oder ohne?
Nee, ach, wie mit Frau?
Mit
da war
Mama.
Ich acht, nee, mit meinem... Mit meine, da war ich acht, acht und... Nee, zehn.
Ich? Ich mixe den Blau und ich mixe den Orgasmus.
Ja, pass auf, Cocktail war ab 16.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Oder ist ab 16 und ich bin da mit meinem Vater und meiner Schwester, ich glaube, das war an Weihnachten, weil irgendwie meine Mutter musste noch Weihnachten vorbereiten, irgendwie zur Weihnachtsbaum, da mussten die Kinder raus, mein Vater mit uns ins Kino gegangen. Und lustigerweise in Cocktail, weil halt Tom Cruise drin vorkam.
Warum nicht?
Der hat gehofft, dass da ein paar Möpse zu sehen gibt. Das
und
war's.
Nee, ich glaube, meine Schwester war die treibende Kraft. Die hatte so wirklich Poster von Tom Cruise aus der Bravo im Zimmer hängen und so.
Verdammt, die Frauen.
Und dann waren wir in Cocktail und ich war original 10, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und es war irgendwie schon, also das hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich erinnere mich an den Soundtrack. Mariba, Jamaica,
Don't worry, be happy. Riesenhit. Ja, aber der war auch vorher schon ein Riesenhit.
Nee, das ist echt? Mit dem Film hochgekommen.
Nein, wirklich?
Ja. Scheiße.
Ja, also
ich wurde sogar geworben mit dem Nummer 1-Hit bla bla von Bobby McFerrin, bla bla.
Ey, Cocktail ist auf jeden Fall der Film, der Tom Cruise meiner Meinung nach so dieses Yuppie-Image komplett gefestigt hat. Also das war wirklich der, wo er so dieser. Wie, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Yuppie ist es ja in Cocktail, er ist ja nicht reich, was ja normalerweise mit Yuppies in Verbindung gebracht
er ist
wird.
Aber reich an Talent und mit vor allem sehr viel Selbstvertrauen.
Ja, genau, so dieses selbstsuffisante Lächeln und dieses überselbstbewusste und ey, ich krieg eh alles, was ich will und immer mit einem leichten Lächeln auf den Lippen und so. Es ist eigentlich nichts anderes als Top Gun in einer Bar.
Ja, ja, wir hatten es bei den anderen Filmen auch ausgeführt. Tom Cruise hat eh immer seine Paraderolle gehabt, die dann durch die wechselnden Berufszweige sich dann nur geäußert hat. Ob es jetzt Pilot oder Footballspieler oder Teenager oder sonst was gewesen ist.
Jetzt Eiswürfel durch die Luft fliegen oder Jets.
Und eben, er war immer eine Persönlichkeit, die eigentlich zu geil für diese Welt ist, aber eine Lektion dann genommen hat in Bescheidenheit und daraus sich trotzdem der perfekte
Amerikaner geformt
hat. War das Elizabeth Shue?
Jo.
Elizabeth Shue. Es müsste
Elizabeth Shue gewesen sein.
Und sie super tighten schwarzen Badeanzug.
Und sie hat schon wieder so einen Rückwärtssalto gemacht, den macht sie in all ihren frühen Filmen. Müsst ihr mal drauf achten. Bei Karate Kid macht sie den, ja, und ich glaube bei Link der Butler macht sie ihn auch.
Aber bei Zurück in die Zukunft 2 nicht, glaube ich.
Was? Das ist ja wie Jean-Claude Van Damme mit aber seinem Spagat so, oder?
Ja, genau. Das war ihr Trademark
am Anfang. Backflip in jedem.
Ja. Was kannst du? Ja, ich kann Schauspielern und Backflip.
Aber ich finde genau ab dem Moment, an dem Tom Cruise Elizabeth Shue kennenlernt und sich diese ganze Geschichte entwickelt, hört der Film für mich schon fast wieder auf. Weil dann wird er schwer, quälend, langweilig und ätzend und auch noch so klischeebeladen am Ende mit dieser überdramatischen Flucht aus dem Penthouse. Und aber vorher, und deswegen finde ich Cocktail geil, da funktioniert er meiner Meinung nach am besten. Mit dieser Bar-Atmosphäre und halt diesem
Tom Cruise ist der Coyote geilste. Coyote Ugly Ding. Und so diese Bar-Sachen, da gibt es ja auch nicht so viele Filme, die wirklich gut sind,
oder? Ich muss ja sagen, es prägt wahrscheinlich, wenn man den Film als Kind oder in Richtung Teenager dann dort gesehen hat. Man kennt diese Welt ja damals eigentlich. So geht das in Bars ab und guck mal, wie so cool das dort ist. Ne? Guck mal, wie geil die das Bar, da die Bar. Ist.
Du gehst dann, weißt du, guckst Cocktail, gehst dann in Deutschland irgendwie, gehst so in die Bar und kriegst direkt eine Depression. Es ist kein bisschen so. Und dann gehst du zum Barkeeper und sagst, werf doch mal wenigstens das Glas oder mach mal irgendwie spektakulär die Flasche auf. Es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du es einfach nur da reinschippst und dann fertig.
Ja, es war schon immer alles glänzender und schöner und schneller.
Es hat Illusionen aufgebaut, die zum Glück erst einige Jahre später hätten ernüchtert werden können. Ne? Für ein Kind, glaube ich, wenn man den auch eben, Film, der ab 16 ist, dann als Kind geguckt hat, hat er trotzdem einen Eindruck hinterlassen.
Ich habe mich gut unterhalten. Also beziehungsweise ich habe mich bis dahin unterhalten, bis es zurück in New York ist irgendwie.
Ja, es krass war die Szene, die habe ich auch noch im Kopf, wo sein Lehrmeister, der ich weiß nicht mehr, wer es ist, dieser ältere Typ, sich dann die Pulsadern aufschneidet und verblutet und Selbstmord begeht. Und das war eine Szene, die war definitiv nicht für einen 10-Jährigen. Deshalb ist sie auch immer noch in meinem Kopf total präsent. So. Das zeigt, dass wenn man gewisse Filme zu früh guckt, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf raus.
Wie ist der Kacklins Gesetz? Wie hießen die?
Der hat immer so seine Sprüche sozusagen.
Wie heißt der? Brian Brown heißt der, glaube ich, der Schauspieler.
Das kann durchaus sein, ja. Aber jetzt, also keiner, den ich präsent hatte bei anderen Rollen. Und sowas.
Ich weiß genau, wie der aussieht, aber ich kann ihn jetzt auch nicht mehr
benennen. Ja.
Der hat doch bei FX tödliche Tricks
mitgespielt. Genau. Oh, der war aber super. Ja. FX tödliche Tricks, super. Großartiger Film.
Ja.
Gab sogar einen zweiten, der nicht ganz so gut war, aber konnte man sich noch angucken. Auf jeden Fall. 1988 ist Cocktails gewesen. Hier steht Tom Cruise noch mit einem Gastauftritt in einem der 80er-Jahre-Filme drin. Den brauchen wir nicht so groß auslassen, aber er hat tatsächlich in Young Guns mitgespielt.
Oh, echt?
Was war der deutsche Untertitel? Von Young Guns, wilde Kerle.
Gefährliche Waffen.
Irgendwie sowas.
Rauchende.
Young Guns, die Rückkehr des Westernfilms mit den Nachwuchsstars der 80er, mit dem Brad Pack oder sowas. Das ist alles voll von Emilio Estevez zu Val Kilmer zu, wie auch immer, Blaze of Glory, Bon Jovi.
Das war der zweite, aber. Das war
ich fand ihn trotzdem cool.
Beim zweiten war er?
Also, Blaze of Glory war
echt,
der zweite Young Guns Film.
Ja, Blaze of Glory war der zweite, das stimmt.
Sorry.
Blaze of Glory.
Der Soundtrack war super.
Mir fällt jetzt nicht die Rolle ein, wo Tom Cruise dabei gewesen ist. Also wahrscheinlich im Ensemble-Cast wurde einmal erschossen von irgendjemandem kurz als Billy das Kind. Und das ist dort gewesen. Aber im gleichen Jahr eine Hauptrolle und vielleicht so der erste Schritt hin, wo man gesehen hat, okay, Tom Cruise, ich kann es auch dramatisch. Ich kann es auch mal ein bisschen anders. Rain Man ist 1988 rausgekommen.
Habe ich auf DVD.
Ist, glaube ich, auch einer, der, wenn du Tom Cruise mehr aus solchen Filmen eben wie Top Gun, Legende, Cocktail, Risky Business oder sowas dann gekannt hast, der ging natürlich mehr in die Richtung Drama.
Hat Dustin Hoffmann einen Oscar für gekriegt, für die Rolle?
Hatte. Genau. Ja. Genau. Die Grundgeschichte, um es zusammenzufassen, Tom Cruise ist so ein gelackter Autoverkäufer, Geschäftsmann.
Da spielt er wirklich einen Yuppie.
Ja, da war, genau, da war 88 die Yuppie-Zeit, da hat er tatsächlich einen richtigen Yuppie gespielt, der an alles denkt, aus, wenn es mit Geld und Frauen zu tun hat, aber nicht an die eigene Familie und mit dem Vater sich zerstritten, weil der hat ihn irgendwie mal in den, im Knast sitzen lassen, nachdem er gesoffen hat als Kind. Und auf jeden Fall, der Vater ist gestorben. Ja, okay, müssen wir mal gucken, wer dann was vererbt bekommt. Vater war reich, aber Tom Cruise bekommt nur das alte Auto und nicht die 3 oder 4 Millionen Dollar an Vermögen, sondern die gehen an eine andere Person, die sich in einem Sanatorium befindet. Und dort stellt sich heraus, diese Person ist tatsächlich der ältere Bruder von Tom Cruise
gespielt. Der autistische ältere Bruder, das ist ja genau der Kniff, dass Dustin Hoffmann quasi geistig behindert ist, also ein Autist, und er quasi auch sich dann seinem Bruder wieder annähert, aber eigentlich auch nur total egoistisch an die Kohle will und sich halt denkt, ey, der ist ja geistig ein bisschen zurückgeblieben oder irgendwie behindert auf jeden Fall. Es sollte kein Problem sein, den irgendwie dazu zu bewegen, die Kohle auf mich zu überschreiben. Eigentlich ein ziemlicher Dick-Move.
Ja, aber und Tom Cruise hat auch Geldsorgen auf jeden Fall. Also Dringlichkeit ist da die
fand ich
Uhr echt, tickt.
Bei Rayman fand ich das, genau deswegen fand ich Rayman eigentlich ganz cool, weil genau da war das, das war der erste Film, wo Tom Cruise von Anfang an nicht so voll sympathisch ist oder so, der Vollheld oder irgendwie sowas.
Auch mal Mut zum Arschloch.
Ja, also das war von Anfang an ein schmieriger Typ irgendwie oder halt auf jeden Fall ein nicht sympathischer Charakter, den er da verkörpert hat. Und das ist ja vielleicht dann doch irgendwie dieser mutige Schritt, den er da schon mal langsam aufgebaut hat.
Ja, ich meine, wenn es sollte ein bisschen natürlich an den Herzsträngen ein bisschen ziehen. Die Geschichte, wie jemand so dieses, die Personifizierung der kalten 80er sozusagen aufgeweicht wird durch so eine persönliche Geschichte. Ich glaube, der ganze Rain Man-Titel, ups, was ist das denn? Der ganze Rain Man-Titel kam ja auch noch dann zustande. Tom Cruise hat als Kind, also hier die Rolle von Tom Cruise, hat als Kind immer an eine fiktive Figur gedacht, den Rain Man, der ihm Lieder vorgesungen hat. Und dann stellt sich irgendwie so an, nee, das war ja Raymond, der Name des Bruders, der mit dem dann so gequatscht hat. Und es ist irgendwie, wenn man sieht, dass diese Figur so langsam doch irgendwie auftaucht und die doch sich annähern, der Bruder, die beiden Brüder, dass doch noch Hoffnung für die Menschheit besteht. Ja, das ist jetzt nicht alles nur...
Wenn ein Juppie Gefühle für seinen Bruder zeigt.
Ja, aber es ist ja die typische Entwicklung in dem Film auch. Also man muss ja, der Charakter muss ja was durchmachen, der muss ja am Ende bestenfalls anders sein als am Anfang, außer bei Big Lebowski, wo er am Ende genauso war, ist, wie er am Anfang ist.
Und wenn du sonst einen geilen Menschen hast, der nur noch viel geiler wird, wie bei den anderen Filmen, jetzt hast du wenigstens mal ein bisschen Wandlung, die ein bisschen mehr dann Wert hat.
Ja, es ist dann, man kann sich das natürlich dann erlauben, auch ein Arschloch zu spielen, wenn man als Schauspieler weiß, der wird ja am Ende dann doch wieder sympathisch.
Von wem war der? Von Barry Levinson oder so, ne?
Barry Levinson, glaube ich, ist gewesen, ja.
Echt?
Verwechsel den ein bisschen immer mit Barry Sonnenfeld.
Das ist aber der auch Good Morning Vietnam gemacht hat, ne?
Ja, auch ein sehr schöner Film, habe ich auch sehr gern geguckt.
Ich hatte jetzt auf Martin Brest getippt.
Nein, der hat ja nur 5 Filme gemacht und dann hier Gigli? Gigli hatte doch.
Gigli. Ja, okay, reden wir nicht weiter darüber. Aber Rain Man auf jeden Fall eigentlich ein schöner Film, weil diese Wandlung, also schon einigermaßen, gut, es ist natürlich, wenn man den heutzutage guckt, dann weiß man schon nach 10 Minuten, wie der Film ausgeht, aber trotzdem ist der ganz sympathisch in Szene gesetzt, wie dieses Verhältnis zwischen Tom Cruise, der, ja, wie Daniel schon gesagt hat, eigentlich ein Leben lang ein Arschloch und ein Egoist war und ein Narzis, wie er dann langsam Gefühle entwickelt für seinen Bruder und merkt, dass er trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner geistigen Behinderung eine ganze Menge zu bieten hat, auch für ihn, und tatsächlich Dustin Hoffmann ihm quasi sowas wie Menschlichkeit, klingt ein bisschen schmalzig jetzt, aber ist ja so, ihm so ein bisschen Menschlichkeit beibringt und am Ende natürlich das Geld völlig zweitrangig ist, weil er was Wichtigeres gewonnen hat, nämlich seinen Bruder. Und das ist ein schöner Film und den kann man sich wirklich angucken, alleine weil Dustin Hoffmann wirklich überragend diesen Autisten spielt und
aber er geht halt nie full retard. Ja, genau. Das ist genau das.
Er hat schon Jahre vorher gewusst, you never go full retard.
Er wirkt halt trotzdem sympathisch und so. Es wird natürlich auch viel wahrscheinlich von den Problemen nur angerissen und nicht wirklich in voller Breite irgendwie zelebriert, so, was aber für den Film auch völlig okay ist, weil er soll ja auch die über allem schwebende Message so ein bisschen irgendwie ausdrücken.
Ja, ich meine, für die Schauspieler damals, es fiel in so eine Phase, wo dann es fast schon für Oscar dann fast schon ein bisschen schick war, dann Behinderter zu sein, so My Left Foot oder Scent of a Woman oder sowas, da hattest du ja Leute mit wechselnden Wehwehchen.
Und er nur als Rettungsangel für Hangover funktioniert, so, also immerhin noch heutzutage.
Wie, Moment, jetzt?
Naja, bei Hangover stellen sie auch die Szene nach, wie Tom Cruise mit Raymond irgendwie ins Casino geht.
Also ja, mit den Karten zählen.
Mit den Karten zählen. Und das machen sie bei Hangover, fährt doch der Zack, Grieche.
Galifianakis.
Wie auch immer.
Die fahren doch auch so eine Rolltreppe runter und dann.
Du bist doch irgendwie. Das passt doch zu deinem.
Galifianakis heißt er, was ist?
Ja, aber er ist ja Amerikaner.
Ja, ja.
Galifianakis.
Der Rauschebart halt, der zockt doch dann auch im Casino, um quasi Kohle aufzutreiben.
Ja,
ich weiß nicht, was alle so schwer finden.
Die dort nochmal zitiert wurde, die Szene. 1988.
Wenn ich jetzt genau die Schreibweise irgendwie präsent hätte.
Galifianakis, das kann man doch so schön, das hat so eine.
Du bist halt ein Naturtalent.
Nein, aber es ist. Ach, fickt euch.
Ja.
Du bist halt ein Naturtalent, fickt euch. Was für eine Antwort
als ist, ob das ernst gemeint ist.
Ich weiß es nie.
1988 hat sich natürlich dann Tom Cruise noch den Screen geteilt, sozusagen mit Dustin Hoffman bei Rain Man 1989.
Aber Moment, kurz eine Frage noch. Glaubt ihr, er wollte da schon irgendwie, hat so in Richtung Oscar geschielt?
Ja, deshalb,
jetzt da kommt so mit einem Dustin Hoffman an seiner Seite irgendwie. Ich meine, der Film ist eindeutig Dustin Hoffmans Film.
Genau.
Also
zugeschnitten, ja.
Und Tom Cruise ist jetzt, sag ich mal, das angehend prominente, nette, schmückende Beiwerk irgendwie.
Tom Cruise holt sich ein bisschen Street Cred sozusagen, wenn er mit Dustin Hoffman in so einer Rolle dann dort da ist, die ihn effektiv ein bisschen darauf vorbereitet hat, dann im öffentlichen Ansehen, zumindest 89, wo ich darauf hinaus wollte, geboren am 4. Juli, mit Tom Cruise in der Hauptrolle als querschnittsgelähmten Vietnam-Veteran, der wieder zurückkehrt aus dem Krieg, der dort eine tragische Geschichte miterleben musste, weswegen er im Rollstuhl festsitzt und jetzt in der Heimat sehen muss, wie sehr die Leute ihn nicht anerkennen und ihn nicht eben als Kriegshelden dann dort sehen.
Also er hat quasi bei Rain Man hat er neben jemandem gespielt, der Oscar-verdächtig ist, und danach dachte ich, nee, jetzt will ich das auch für mich.
Nee, was
das
genau, nächste? Ich kann auch behindert sein.
Das ja. Script passt vielleicht ganz gut. Also das will ich gar nicht unterstellen. Ich denke nur, das ist schon interessant eigentlich, die Reihenfolge.
Ja, es war basierte auf einer wahren Begebenheit, weil man die Rolle hieß, oder der Typ hieß Ronkovich. Den Tom Cruise verkörpert und auch schön mit langer Mähne und dickem Schnurri und allem drum und dran.
Schnurris macht's eigentlich. Ja, und dann auch noch mit Oliver Stone. Also ich meine, da macht man ja auf jeden Fall mit. Also das schreit ja eigentlich nach Oscar.
Eben, genau. Und Tom Cruise, ich habe den Film wirklich nicht mehr genau in Erinnerung. Ich weiß noch, dass da sehr viel Aufhebens drumherum gemacht wurde, eben die große dramatische Rolle von Tom Cruise und dass so der erste Versuch von jemandem, der natürlich immer wieder später versucht hat, ins Charakterfach sich durchzupreschen und zeigen, was für ein guter Schauspieler er ist. Ich kann den jetzt nicht inhaltlich bewerten, weil mir so gut wie außer er saß im Rollstuhl nicht viel dazu einfällt.
So ignorant bist du also.
Ja, tatsächlich.
Hat er den Oscar dafür gekriegt?
Nee.
Nein, nein, nein.
Also kann sein, dass er müsste nominiert gewesen sein, aber das war auch eine der Rollen, wo er eben maximal eine Nominierung bekommt, vielleicht einen Golden Globe noch dazu, aber mehr gab es nicht.
Also er ist halt einfach, ja, jemand, der dann gegen das Establishment rebelliert, aus vielerlei Gründen. Aber naja, mehr weiß ich auch nicht. Also
es ist eher nicht so, ich meine, klar, man mag jetzt denken, das ist irgendwie dieses All-American-Drama, bla bla, so was hier viele Leute anspricht, aber gerade von einem wie Stone, der ja schon vorher ein bisschen, also schon den Amerikanern gerne mal auf die Füße getreten ist, muss es doch für ihn schon ein Risiko gewesen sein. Also, ne, also.
Ja, aber nach all dem Kram, nach all diesem etwas weichgespülten Kram, kann man ruhig auch mal sowas riskieren und wahrscheinlich wäre das, wenn, dann nur eine Delle gewesen. Aber er hat da genau den richtigen Riecher auch, glaube ich, bewiesen, oder? Das, ja. Also, wie gesagt, mit Oliver Stone, so, ich weiß jetzt nicht, was er zu dem Zeitpunkt vorher alles gemacht hatte, wo man sagen kann, Tom Cruise wusste, was da abgeht und mit wem er das macht, kann ich jetzt so nicht direkt sagen.
Stone hat sich ja eh nie davor gescheut, sagen wir mal, irgendwelche wunden Punkte anzusprechen.
Nur es war 89, deswegen waren ja nicht so viele Filme davor, ja.
Mal das gucken, von was war Stone denn jetzt. Also, ja, okay, aber, also er hatte 86 Salvatore, 86 Platoon, Wall Street 87, Platoon, Talk Radio 88. Und nachgeboren am 4. Juli war Dawes, Kennedy, Natural Born Killers, Nixon und solche Geschichten drumherum. Aber es war schon einiges an Gesellschaftskritik dort.
Ja, soll ich jetzt auch?
Also, ja, nein, genau. Ich stimme euch doch zu. Ich meine nur.
Selbst Salvador.
Danach war ja noch mehr, das meine ich. Also.
Ja, er hat sein Schema, sagen wir, wie er solche gefunden, Filme gerne angeht. Ja, und ich bin gern mal, ich gehe solche Sachen an, die wehtun im amerikanischen Kollektivgedächtnis.
Aber wenn ich jetzt mal so resümiere, keiner von euch prescht nach vorne, was sehr unüblich ist für diesen Podcast. Das heißt, keiner von euch kann sich an den Film eigentlich erinnern.
Nee.
Weil dann ist es halt fast darüber weiter zu reden.
Ich weiß, dass der Quälen langweilig war.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den überhaupt gesehen habe.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob der den überhaupt gedreht hat.
Ich glaube, das Bild von Tom Cruise im Rollstuhl, an das kann man sich erinnern, aber inhaltlich...
Klar, die Bilder kennt jeder,
aber das bei uns
geguckt. Also ich meine,
bei uns nicht wirklich was hängen geblieben.
Ist vielleicht auch mehr ein amerikanisches Phänomen, dass man den kennt.
Jawohl, ich habe echt viele Kriegsfilme auch so zu dem Thema geguckt, aber den... Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich den mal gesehen, aber schon wieder vergessen oder so, aber ich habe auch auf jeden Fall keine Erinnerung dran.
Also so dumm wie es klingt, aber er hat mich als Kriegsfilm insofern nicht interessiert, weil ich halt, es war halt nach dem Krieg und es war halt im Rollstuhl, also das ist dann halt kein Kriegsfilm, es ist ein Antikriegsfilm, oder?
Ja, ich glaube,
Antikriegsfilm, ja.
Und Full Metal Jacket hatte wenigstens Krieg noch
dabei. Eine ganz einfache Rechnung für Kriegsfilm oder Antikriegsfilm: wenn es einen kaputten Veteran zeigt, ist es ein Antikriegsfilm. Also zum Beispiel vergleiche Rambo.
Sagen. Er war auch kaputt, aber er hat
jedes Mal wieder Bock. Körperlich kaputt, weißt du? Körperlich kaputt.
Ja. Ach, das war 1989. Dann mit einem gleichfalls sehr dramatischen und emotionalen Film 1990 nachgelegt, Days of Thunder, Tage des
Todes. Jetzt gehe ich wieder ins andere Fall.
Da ist er wieder in sein altes Rollenschema verfallen.
Es war dann so nach dem Motto, das kann ich auch noch.
Genau.
So, womit bin ich noch nicht gefahren?
Es klingt sehr, sehr managergesteuert. Also, Tom, du musst mal wieder. Ne? Die Leute müssen sich ja, die dürfen ja nicht vergessen.
Aber hier ist so eine knackige Australierin, die wollen wir jetzt irgendwie demnächst noch woanders installieren.
Vielleicht. Genau, verbau die bitte da nochmal irgendwo.
Außerdem ist schon wieder hier Bruckheimer und Scott und alles und
Ruhe. Ja, vor allen Dingen, wenn die ihm gesagt haben, pass auf, Tom, es ist folgendermaßen, du bist 1,60.
Im Auto sieht man es nicht.
Pass auf, Nicole Kidman ist 1,80. So, wie kannst du beweisen, dass du richtig krass Selbstbewusstsein hast, indem du die Alte heiratest? Und dann hat er gesagt, ey, das macht total Sinn, wenn ich eine heirate, die drei Köpfe größer ist als ich, dann werden alle sagen, ey, der ist so selbstbewusst, der ist sich so selbstsicher, der hat es gar nicht nötig, irgendwie einen anderen Kram zu machen. Und genau das hat er auch gemacht. Also damit beweist sich ja meine Theorie.
Eben die
alle
Punkte in der Strichliste konnte er abhaken darauf.
Moment, er war aber vorher schon verheiratet.
Genau.
Mimi Rogers,
Schauspielerin, genau. Haben die sich bei einem Film kennengelernt oder sowas?
Ja, ich glaube auch, die haben sich beim Film kennengelernt.
Das ist ja ein ganz schöner Schlawiner auch.
Bei lockere Geschäfte kann es sein.
War es bei Risky Business? Naja, man sieht, Tom Cruise Beuteschema ist ja, er tauscht die Schauspielerfrau alle paar Jahre mal aus und die wird dann immer sozusagen, die wird jünger, während er älter wird. Da gibt es immer einen größeren Altersunterschied. Und Mimi Rogers war dann wohl schon betagter als Nicole Kidman.
Ich glaube, die war ein bisschen älter, ja.
Ja.
Die hat ja
auch. Die haben alle so 10 Jahre Unterschied jeweils, seine Frauen.
Ich habe da auch mal so einen Zusammenschnipsel gesehen, so von auch so Stimme Tom Cruise. Und da muss die irgendwie, hat glaube ich was richtig Fieses gesagt, dass sie den Tag bereut, an dem sie ihn da kennengelernt hat oder irgendwie sowas. Ja. Also die hat, glaube ich, gar nicht so positiv.
Schwund ist immer.
Ja, irgendwann kann er sein
Promotion. Also richtig, aber so öffentlich macht das eigentlich kaum jemand. Ja, nee.
Ja, aber
ich glaube, der hat aber auch richtig gut Kohle gekriegt von ihm. Also.
Irgendwo muss ja die Top Gun Kohle hingehen. Aber Ede hat es, glaube ich, schon angesprochen. Das Dream Team war wieder zusammen. Ne? Tony Scott, oder Daniel hat es angesprochen, Tony Scott und Bruckheimer, Don Simpson, die Produzenten, und Tom Cruise. Es wurde weitergemacht auf der Schiene, dass Tom Cruise anstatt ein junger, aufstrebender Flieger ist, jetzt war er Rennsportler.
Aber, ja, genau, aber also, er hat vom Jetpiloten quasi zum anderen amerikanischen Vorbild quasi gewechselt, ja, dieses Nesca-Rennfahrer.
Er ist wirklich der All-American Poster-Boy.
Der macht alle Randgruppen auch durch, so bis er halt alle hat, so wie ein Präsident, wenn er auf Walfang
ist. Er kann fliegen, er kann Auto fahren.
Es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie so ein Bull-Riding-Ding noch kommt mit Tom Cruise irgendwie.
Oh ja, Riding the Bull.
Ride Gun, nee. Bull Gun.
Gun Rider.
Gun Rider.
Oh, Gun.
Gun James Rider Gun. James Gun. Nee, James Gunn schreibt Drehbücher, glaube ich. der gute Gun Rider. Ja, bis Driven mit Stallone gekommen ist, wohl der schlechteste Hollywood. Mit Til
Schweiger, oder?
Ja, und Verona Feldbusch.
Oh, ist der fürchterlich.
Ist schlimm.
Echt?
Blümchen hat auch eine Szene.
Das ist ja wie Formel 1 irgendwie, also der Film. Ja,
vor allem, das ist das Geilste. Da verkaufen sie den Lausitzring in Berlin. Glaube ich, Berlin geben sie davor, dass der Lausitzring direkt an Berlin dran ist und so Sachen.
Ah, ja, aber du weißt, für die Ausländer ist Deutschland da, wo es die Lederhosen, die weiß, wo es um Berlin geht. Ja. Also es ist eh relativ egal, ob das...
Das kann nichts toppen, was ich bei A-Team gesehen habe, wo sie den Kölner Dom zeigen und aus der Vogelperspektive und unten drunter Frankfurt am Main schreien.
Das war selten beschissen. Das ist echt super. Warum? Die haben doch wahrscheinlich 24/7 Zugriff auf Satellitenüberwachung.
Es gibt keine Erklärung dafür. Meiner Meinung nach gibt es da keine Erklärung
dafür. Und der Kälzebacher See ist auch sehr groß geworden, oder?
Ja, genau, ey. Ey, der Kölner Dom, wirklich eine der wenigen bekannten Sehenswürdigkeiten, die es überhaupt in Deutschland gibt. So wie wenn du einen Eiffelturm zeigst und schreibst runter Amsterdam.
Ja.
So ungefähr so, ey, scheiß drauf.
Ach, egal.
Ja, ja. Frankfurt, Flughafen steht alles auf Holländisch oder irgendwie sowas. Ja, nee, Stuttgarter war es, glaube ich.
Sonst ja hier auf Türkisch hier überall.
Days of Thunder.
Ja, aber man sieht Days of Thunder, ein typischer Tom Cruise-Film, viel Glanz, aber nicht wirklich großer Gehalt eben zu der Zeit. Und verglichen mit einem Top Gun hat er auf mich zumindest auch keinen so großen Eindruck damals hinterlassen. Also,
ist egal, pack einfach Tom Cruise in den Cockpit oder in irgendeinen kleinen abgesperrten Bereich wie
Hauptsache Cocktail. Er sitzt.
Hauptsache genau. Er sitzt, oder er kann sich bewegen, so minimal.
Genau, und du kannst deine Augen, den Blick dann noch sehen, ja, wie er ganz konzentriert.
Oder einen Rollstuhl. Du merkst schon, da ist ein Schema, oder? So ein bisschen. Am liebsten wäre der, glaube ich, auf so einem Roboterkörper, der ihn einfach transportiert.
Entschuldigung. Wo er komplett
die ganze Master Blaster.
Ja. Euer Master ist super. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Und zwei gehen rein, Tom Cruise kommt raus, egal wer es dann ist. Tage des Donners 1992 in einem fernen Land, far and away.
Ganz kurz, Moment,
wird keiner so schlecht.
Also hat keiner diese Szene im Kopf bei Tage des Donners, wie er auf ihrem Bauchnabel, ich habe vorhin davon erzählt, mit Kondomen so eine schlechte, da habe ich glaube ich zum ersten Mal Kondome gesehen. Ja,
so eine Renntaktik.
Ja. Und der Witz ist, das ist einfach nur Windschatten, was er erklärt. Ja. Das ist so. Als ob er das gerade erfindet. Ich dachte in dem Moment, Alter, der hat es gerade krass erfunden. Und dann wendet er es ja an, weil es ja total neu ist. Aber in Wirklichkeit ist es Windschatten.
Vor allen Dingen ist es nicht was nachgemacht hier aus Wilde Orchidee? Mit Mickey Rourke und Kim Basinger? War das nicht Wilde Orchidee?
Das war 9,5 Wochen.
9,5 Wochen. Mit dem Eiswürfel an ihrem Bauchnabel. Und das haben sie sich gedacht, das kam ja auch so in der Zeit, muss das gewesen sein. Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, so, ey, das war eine coole Szene, die brauchen wir auch in unserem Film, aber anders. Was nehmen wir? Ja, Obst können wir nicht nehmen, Eiswürfel ist auch schon weg. Ja, nehmen wir Kondome, ja klar.
Er kennt sich ja als Rennfahrer mit Gummis aus. Also.
Und es endete bei Ben Affleck und Cracker. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, verdammt. Die Endete mit Cracker aus Armageddon. Verdammt nochmal. Ja.
Nein, oh, stimmt. Mann, oh Mann, das kleine Mühe.
Eine Meme aus dem Kino.
Ja, geh ich lieber in das, genau. Ey, ganz schäbig.
Oh Mann. Ja,
Des Bauchessens oder Bauchspielens in Filmen.
Das ist aber natürlich eine symptomatische Szene für einen Film wie Tage des Donners. In einem fernen Land sind wir aber gewesen. Da muss ich zu meiner Schande zugestehen, mir sagt er jetzt nichts.
Doch, den kenne ich. Der lief auch schon 1000 Mal im Fernsehen. Das ist der, wo die... folgende Szene habe ich noch im Kopf.
Ja, da sind
also sie reiten über in die Prärie und stecken eine Flagge in den Boden, um zu markieren, das ist jetzt unser Land. Es spielt ja quasi zu der Zeit, als quasi Amerika entdeckt wurde und von den Indianern befreit wurde. Doch.
Okay, ja, jetzt fällt mir wieder ein.
Wo der Westen erschlossen wird.
Ja, sag ich ja.
Ja, also Amerika ist schon zum Teil besiedelt.
Genau, aber und sie
das ist die große immer Öffnung
nach,
des Westens.
Genau, sie weiten immer, also nach der Entdeckung, sehr richtig, Daniel, nach der Entdeckung Amerikas, als die Siedler sich quasi immer weiter nach Westen gesiedelt haben, dieser Prozess wird quasi da festgehalten. Und es wird im Film erklärt, auf jeden Fall reitest du dann irgendwie los und kannst dann dein Land quasi markieren, was dann einfach dir gehört, weil du der Erste warst, der deine Fahne in den Boden gesteckt hat. Damit, das ist dann halt dein Land, dein Stück Land. Und das habe ich im Kopf, dann wo er irgendwie mit nacktem Oberkörper so Irish Boxing macht und Nicole Kidman Sex, das war's.
Super, und das Ganze geht fast 3 Stunden.
Geht der echt so lang?
Der ist schon ein bisschen länger, glaube ich. Aber ja. ich weiß nicht, vielleicht auch 2 Stunden.
10 Regie
Minuten.
Damals noch ein junger Ron Howard. Ja. Tatsächlich.
Ich und ein Beweis für mich damals, dass Ron Howard echt noch kein guter Regisseur ist.
Und also, der macht den dunklen Turm.
Ja.
Ach, der hat doch auch gute Sachen gemacht.
Der hat
Arrested Development produziert.
Ja, und der hat Beautiful Mind hat er zum Beispiel auch gemacht.
Zum Beispiel und Cinderella Man und
Apollo 13 mit Tom Hanks. Mhm. Damals
und fand Splash.
Ich, ja,
Cocoon,
super,
Willow,
ja,
Backdraft.
Backdraft, ja.
Kopfgeld.
Give me back my son. Ja, genau, zum Beispiel. Und Backdraft war auch, oh.
Ja, natürlich, ja, egal, aus heutiger Sicht sind das alles nicht so tolle Filme, aber damals waren die schon okay, auch in einem fernen Land. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wie alt war ich da, weiß ich nicht. Wann kam der raus? 92?
92,
ich möchte gar nicht sagen, dass das schlechte
Filme sind. Mit 14 guckst du den und denkst dir halt, ah ja, das ist irgendwie, damals war episches Kino eben anders als heute.
Ja, aber das ist halt, ich sag gar nicht, dass das schlechte Filme sind, handwerklich wie inszenatorisch, wie halt von der Geschichte her. Ich sag nur halt, dass es bei Ron Howard so am Anfang gerade, bis auf Willow, ne doch auch schon bei Willow, immer halt dieses Pathetische, also dieses typisch Pathetische, was mir halt nicht so unbedingt gefällt. Hm, das waren, Ron Howard Filme waren halt bis, also auch gerade in einem fernen Land, ey, da gibt's diese schlimme Szene, nachdem du halt, die du beschrieben hast, dieser Ritt über diese, die finde ich cool, sag ich auch nichts gegen, ja? Das ist eine spannende Szene, die ist gut inszeniert, aber danach gibt's halt diese schlimme Szene, wo Tom Cruise irgendwie vom Gaul fällt und keine Ahnung, für Sekundenbruchteile eine Out-of-Body-Experience irgendwie erlebt und dann wieder zurückkehrt. Ja, und das ist halt selten, selten kitschig. Hm. Ja, und, das sind so, und der ganze Film hat auch keine richtige Handlung. Ich meine, das sind zwei Menschen, die da parallel zu diesen Gründungstagen irgendwie versuchen, ihren Weg zu finden. So, und kommen dann halt dann zueinander.
Sehen, da wäre, glaube ich, fast der Inhalt sekundär gewesen, weil es muss eigentlich nur ein Vehikel für Tom Cruise und Nicole Kidman, das Traumpaar Hollywoods, gewesen sein. Die beiden zusammen auf der Leinwand. Wir kennen es aus den Klatschblättern, jetzt könnt ihr die auch im Kino sehen. Und schöne Menschen, aber, schöne Landschaften.
Ich gebe dir recht, dass er auch einen gewissen Unterhaltungswert besitzt, gerade mit den ganzen mit diesen eingestreuten Boxkämpfen durch Tom Cruise. Also die,
es ist halt leider auch, ich habe den auch schon wieder 10, 15 Jahre lang nicht gesehen. Ich weiß nur, ich habe ihn mal gesehen und fand ihn nicht so schlecht und fand ihn unterhaltsam und erstaunlich uncruisig. Wenn man das so sagen kann. Also gerade weil er vielleicht einfach nur, weil er keine Ray-Ban-Sonnenbrille und ein Motorrad gefahren ist oder irgendwie sowas. Aber gut, er hat einen Hut auf und ein Pferd. Also es ist das Äquivalent. Aber trotzdem.
Ein Hut auf und ein Pferd.
Ich denke, auch hier kann man nicht sagen, dass es ein wirklich schlechter Film ist.
Aber er war auch wieder ein Heißsporn in dem Film. Ne?
Irgendwann mit der Altersmilde geht es irgendwann weg in so 2025.
Aber jetzt müsste
so.
Auch hier
das. Jetzt kommt einer der Filme, einer meiner Lieblinge aus den 90er Jahren, hatte ich auch sehr oft gesehen und natürlich auch wieder berühmte Szenen, die tausendfach nachgestellt wurden. Eine Frage der Ehre, A Few Good Men, zusammen mit Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Jack Nicholson.
Ich finde den Film super.
Großartiger Film.
Habe ich im Kino damals auch gesehen. Das ist gerade so die Zeit, da war ich oft im Kino. Was machst du als 14-Jähriger, ne? Mhm. Zu jung für die Disco und genau richtig für Filme ab 12. Und du brauchst keine Angst haben, um ins Kino zu kommen. Den habe ich auch im Kino gesehen, fand ich super spannend. Habe ihn übrigens, seitdem bestimmt auch noch 5, 6 Mal gesehen.
Daniel, das ist kein Flaschenöffner, sondern ist für die Gitarre, um die zu stimmen.
Oh, gut.
Das ist ein Flaschenöffner.
Ich muss dazu sagen,
ich wusste, dass es
eine Brücke oder was auch immer ist für
ein,
wie nennt man das? Ein Da Capo.
Ein Capo.
Für die Gitarre. Und habe aber das trotzdem eben, weil es so aussieht wie eine Flasche, da habe ich gedacht, vielleicht kann man es trotzdem für die Flasche benutzen. Und dann hat der Daniel das natürlich gesehen und hat gesagt, ah ja, es ist ein Flaschenöffner. Also, es sieht ja auch, egal. Kommen wir zurück zu eine zu Frage der Ehre.
Und das in einem Raum, in dem ein riesiges Ace Attorney Poster hängt, finde ich ganz passend, weil es ist ja ein Gerichtsdrama.
Nicht? Oh, das ist einfach ein toller Film. Ey, ja. Das muss man wirklich sagen.
Fanden wir immer gut, oder? Gericht, Anwälte und so, das war auch powermäßig.
Anwaltsfilme
oder Gerichtsfilme sind echt
immer. Von wem ist der nochmal?
Rob Reiner, ja. Tatsächlich. Ah, ja, okay. Obwohl der ja eher mehr für so lockere oder Comedy-Filme, würde ich fast sagen, eher bekannt ist. Sally, ne?
Ja, ist jetzt zum Beispiel mit JFK so einer der Filme, wo man eigentlich von der Prämisse sagt, oh fuck, 2,5 Stunden lang nur Gerichtsding. aber super, wenn das zeigt eben, wenn man das inszeniert, wenn man die Leute abholt und denen erklärt, okay, das ist die Ausgangssituation, das und das ist passiert, das und das ist das Problem. Im Prinzip war das ja nichts anderes als eine Krimiserie. So, okay, da gab es einen Mord, wir beschuldigen den, aber jetzt kommt hier der Superanwalt und erklärt den erstmal, dröselt den erstmal auf, warum alle falsch liegen. Da gibt es ja tausende von, ja. Egal, ob das jetzt Monk ist oder Matlock oder Columbo oder wie sie alle heißen. Aber der Film hat schon echt Eindruck geschunden. So hat einen super Cast, Demi Moore.
Demi Moore, Kiefer Sutherland.
Zu dem Zeitpunkt halt auch einfach.
Der, ne? Wie heißt der? Pollack?
Sidney Pollack?
Kevin Pollack.
Kevin Pollack.
Kevin Pollack, ah ja. Ja, ja.
Kiefer Sutherland war, glaube ich.
Kevin Bacon, ja. Jack Nicholson ist klar.
Ach ja, klar. Kevin.
Und hier, der Kleine hat später, der eine von den beiden GIs, die da verurteilt werden, der hat später diesen Fäuste gemacht, den fand ich auch gut, mit Brian Dennehy. Ich weiß den Namen
nicht mehr von dem. Ja, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, dreht sich natürlich, wir haben schon gesagt, es ist ein Militärdrama, aber eigentlich mehr so ein Suspense, ein Thriller, wo was war es, Code Red, glaube ich, sollen dann, soll der Befehl gegeben worden sein oder nicht, ne? Da wurde...
Ein Söldner wurde misshandelt, ein Soldat.
Genau, misshandelt und ob es dann die...
genau, im Gegenteil.
Genau, und, mit dem Mikro. Und jetzt soll ein Anwaltsteam um Tom Cruise und Demi Moore dort herausfinden, ob tatsächlich von dem Oberbefehlshaber der Befehl dazu gegeben wurde, diese Misshandlung dort stattzufinden. Genau, oder
Code Red ist, wenn man, das wissen wir alle auch nur durch diesen Film, aber ja. Dadurch wissen wir es nun mal, sieht man dann auch später in Dings nochmal, in Full Metal Jacket, sieht man es dann auch, wie es, glaube ich, passiert. Ist auch ein Code Red in Full Metal Jacket.
Mit der Seife meinst du?
Ja, genau, mit der Seife in die Socke, ein Stück Kernseife in die Socke und dann ne, ordentlich, du warst doch beim Bund.
Ja. Ja, aber Entschuldigung.
Also, die Seifennummer ist Code Red oder ist Code Red generell, wenn man einen Mithäftling, Soldatenkollegen... Naja,
der Code Red ist der Befehl. Der Befehl, der dazu führt, dass die Soldaten dann sozusagen den eigenen in den eigenen Reihen bestrafen.
Also wenn wir uns absprechen und sagen, heute Abend, Gregor, wir Code brechen
Red?
Hier ein.
Ja, du brauchst nur anrufen und Code Red sagen und alle verprügeln mich dann.
Automatisch dich, weil jeder weiß, es kann nur einen treffen.
Es kann nur der Ausländer sein.
Simon, ey, Code Red, aber wen denn? Ja, wie wen denn?
Verbreite das mal in der Redaktion, 17 Leute, dann irgendwie 3 Leute werden verprügelt, weil jeder denkt, jemand anderes.
Das klingelt an 5 verschiedenen Türen. Also ich stehe hier bei Nils.
Ja, ich wär auch bei Nils.
Ich glaube, ich sollte aufpassen, falls ich da nochmal, wenn ich zur Redaktion da vorbeischaue.
Glaubt ihr wirklich, das war bei Full Metal Jacket Code Red?
Also, ich dachte halt auch, Code Red ist einfach nur, beschreibt einfach nur Socke in die Seife. Aber wenn Code Red einfach nur den Befehl beschreibt. Socke in die Seife.
Wie so ein Eis am Stiel.
Socke in die Seife, ja.
In die Socke, Entschuldigung.
Habt ihr auch so ein Bild im Kopf?
Kannst nur einmal zuschlagen, er ist weg. Kannst nur werfen, es flutscht immer aus der Hand. Der schlechteste Code Red aller Zeiten. Private Powder, was haben Sie falsch verstanden? Ich meine natürlich Seife in die Socke. So, natürlich bei Full Metal Jacket gab es nicht den Befehl von oben, sondern auch das hast du sehr korrekt. Bist du halt Mr. Klugscheiß? Ich will dir immer nur anderen setzen. Ich krieg alle 5 Minuten flüstert der irgendwas, wo ich Bullshit erzähle, flüstert und enttarnt ist.
Mach das. Immerhin sagt er was. Ja, aber ich lese auch hier nach und Code Red. The victim was given a Code Red. So, ihr habt alle recht. Es geht um einen Code Red.
Ja, so weit waren wir schon.
Ja, Simon. Jetzt redet weiter, dann lese ich ja, nach.
Im Grunde, das Anwaltsteam um hier das...
Das Ding ist, die Sache ist, Jack. Dieser Code Red sollte nicht beinhalten, dass der Soldat stirbt. Aber der Soldat ist gestorben.
Der Soldat ist bei diesem Code Red ums Leben gekommen. Die haben den nicht so gut ausgeführt, wie er eigentlich hätte sein sollen.
Oder zu gut.
Als disziplinarische Maßnahme bringt es ja nichts, wenn dein Opfer dann tatsächlich verreckt, weil da kannst du ja auch nicht wirklich was lernen. Im Grunde versucht das Militär... Was
siehst du, jetzt bist du tot.
Ja, also hast du nun davon.
Ja, aber also es gibt ja tatsächlich immer wieder auch so ähnlich gelagerte Fälle, wo man sowas mitkriegt, dass es so intern einfach gewisse Prinzipien vielleicht gibt oder Routine, Sachen, die ziemlich heftig sind, wo man aber, wenn man drin ist, einfach damit, ja, es ist halt so ab und zu, aber ab und zu geht halt was schief. So,
frag
so
mal Kachelmann.
ja, da war auch mehrfach Code ja. Red.
Aber die Spannung im Film, die sich dadurch aufbaut, okay, wie genau ist das dort abgelaufen, wurde dieser Befehl gegeben, nicht gegeben, führt dann eben zu dieser ganz bunten Szene am Ende, wo dann Jack Nicholson im Zeugenstand ist und dann
wirklich, Tom Cruise eben mal zeigt, wie man es macht.
Genau, ja, wo Tom Cruise eigentlich diese super starke Persönlichkeit, die Jack Nicholson darstellt, tatsächlich hervorlocken kann, dass er es zugibt. Ne? Sie können die Wahrheit gar nicht vertragen, zack. Und nicht umsonst wird dieser Satz eben tausendfach bei Retrospektiven oder irgendwelchen...
Jack Nicholson auch einen Oscar, glaube ich, für gekriegt.
Ja.
Beste Idee.
Und was man auch sagen muss, ist, was wirklich auch cool aufgebaut wird, ist, dass diese Angst, die man vor Jack Nicholson hat, also diese Ehrfurcht, die überträgt sich total auf den Zuschauer. Man nimmt quasi die Rolle bei dem Film von Tom Cruise, diesem Rookie-Anwalt, der eigentlich ein Grün hinter den Ohren ist und in Sachen rumstochert.
Mit wo er seiner besser, tuntigen Navy-Uniform.
Ja, wo er eigentlich nicht drin rumstochern sollte. Und da auf der und als Antagonist hast du Jack Nicholson mit allen Wassern gewaschen, alles gesehen, 10 Kriege alleine gewonnen und kommt dann dahin und diese Aura von Jack Nicholson und dann in diesem direkten Streitdialog dem Jack Nicholson standzuhalten, das ist so die Essenz von Eine Frage der Ehre, A Few Good Men auf Englisch übrigens.
Vor allem, weil ja einfach, um all das zu erreichen, auch dazu gehört wahrscheinlich so eine Art von Disziplin zu fordern, keine Ahnung, Hingabe von seinen Leuten oder worum es da halt geht, also ich, das ist dann wahrscheinlich Teil des Militärs in dem Fall. Und da kommt irgendjemand, der da sich an einer Sache quasi aufhängt, wo mal irgendwas schiefgelaufen ist aus Sicht von Jack Nicholson und geht ihm da, pisst ihm da an Karren. Also ja. Es ist einfach, ja, es ist gut. Also ich habe ihn nicht mehr so in Erinnerung, aber ich habe jetzt Bock bekommen, ihn mal wieder zu sehen, weil ich auch gerade Ace Attorney mal wieder spiele. Und das ist irgendwie so Anwaltsfilme, stimmt, die sind völlig so aus der Mode gekommen
eigentlich. Ja, es ist einer der besten Anwaltsfilme, ja. Und einer, der auch noch wirklich, dem du das Alter nicht anmerkst.
Rate mal, wessen Stirn sich gerade wieder gerunzelt hat, als ob ich kompletten Schwachsinn erzähle. So,
wer könnte das sein? Du hast Schwachsinn, aber du hast jetzt alle Jahre hast immer mal wieder eine Grisham-Verfilmung und das spielt halt meistens
ja. Oh, danke für die Überleitung. Apropos John Grisham-Verfilmung. 1993, Tom Cruise hat die Rolle in A Few Good Men dann folgen lassen mit Die Firma, The Firm. Thriller von Sidney Pollack, dem berühmten Regisseur. Und der lief tatsächlich zuletzt sogar noch mal im Fernsehen, wo ich mal ein bisschen parallel mitlaufen lassen habe. Ich fand ihn damals sehr gut, muss ich sagen. Der war auch schön spannend inszeniert. Typisch John Grisham-Geschichte. Tom Cruise als Nachwuchsanwalt, der sich bei einer neuen Kanzlei oder sowas dann zu denen hin verschreibt und so nach und nach aber hinter Informationen kommt, die er eigentlich nicht haben sollte und ja, es wird ein Tauziehen zwischen Anwälten, Mafia und dem eigenen Gewissen, wenn ich so Klappentext jetzt vorlesen würde.
Aber ja. Da gab es ja, also gerade zu Die Firma, gab es ja schon so die ersten Quängeleien und Quälereien irgendwie zu gerade die Besetzung von Tom Cruise in der Hauptrolle.
Also, meinst du, also ich kenne die vor, also ich habe die Bücher vorher jetzt nicht gelesen, ich weiß nicht, ob man sich jemand anderen in der Rolle vorgestellt hat als Bücherfan. Gibt's ja durchaus mal, dass sie sagen, ja, der ist ja ganz genau wie der Schauspieler geschrieben, warum Tom Cruise, verdammte Hax nochmal.
Da, also ich glaube, da wurde erstmals so ein bisschen mehr negative Vibes irgendwie entgegengebracht, aufgrund der Tatsache, dass er halt die Hauptfigur spielen soll, die dann auch noch irgendwie abgewandelt wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Achso, das haben wir ja aktuell, also ja auch, wo dann eine Romanfigur sozusagen auf Tom Cruise ein bisschen umgeschrieben wird, damit es ihm als Vehikel passt.
Im Buch ist der, glaube ich, irgendwie wesentlich skrupelloser, und im Film ist er ein bisschen, da sucht er
so. Er fängt gerade an und ist gerade da und fängt es gerade an, so ein bisschen fasziniert gut zu finden und dann kommt aber das FBI auf ihn zu und er ist quasi schon noch so. Er hat nur nichts falsch gemacht, so wirklich.
Ja, und vor allem zieht er sich da irgendwie aus der Affäre, wo er das im Buch irgendwie, glaube ich, nicht macht oder so, beziehungsweise er steht am Ende sauberer da als im Buch, sagen wir es mal so.
Ah. Also ist wahrscheinlich eher typisches Hollywood-Zugeständnis, aber ich habe damals jetzt nicht den Vergleich mit der Büchervorlage und ich habe damals viel Spaß mit dem Film zumindest gehabt. Also er hat mich auf jeden Fall gut unterhalten und war auch schön spannend gewesen.
Ich fand die ganzen geilen, wie sie gezeigt haben, was die Firma alles macht. Was die Firma alles übernimmt und wohl, was du für Vorzüge hast, wenn du in der Firma bist. Quasi. Das fand ich so cool irgendwie.
Da wollte man Anwalt werden.
Ja klar, ne? Jeder will in irgendeinem Club sein, der besonders.
Ja, das war echt so diese Zeit, glaube ich, wo viele Anwälte geboren wurden oder viele Leute gesagt haben, ey.
Es ist ein Anwalt!
Ja, aber es gibt doch echt so.
Entschuldigung. Zieh mal die Krawatte zurecht ein bisschen.
Mit Gorne.
Es ist eine Aktentasche. Ich meine, dass so viele den Wunsch in sich. Man muss mal hier alles ausformulieren,
sonst wird
man
verarscht.
Du hast ja auch mal Dings studiert, gell? Ich habe es auch studiert, aber nicht wegen die Firma tatsächlich.
Aber,
ich werde Anwalt. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so ein Film, der viele Leute dazu bewegt hat, zu sagen: Ey, das werde ich. Es gibt ja wirklich so Filme, die dann solche Impulse aus.
Gesundheit.
Immer ins Mikro rein.
Wall Street zum Beispiel.
Ja.
Ich gehe zur Bank. Ich
würde sagen, Wall Street war aber auch schon 5-6 Jahre vorher. Ne? Aber man kann sehen, wenn du jetzt keinen
Juppie hast. Bank und Anwalt sind ja auch unterschiedliche Sachen.
Ja, genau. Wenn du jetzt kein Investmentbanker jetzt sein kannst wie in Wall Street, dann macht Tom Cruise das nächstbeste. Anwalt. Anfang der 90er. Ne? Die gehen noch. Die sind noch nicht so ganz verbraucht. Ja. Bis dann der Abgesang zu denen dann hingekommen ist. 1993 die Firma. 1994 eine Thematik, die sich leider auch heutzutage im Kino ein bisschen festgesetzt hat. Und obwohl ich eigentlich Fan von diesen ganzen Vampirgeschichten bin, muss man sagen, 1994 Interview mit einem Vampir.
Der war auch nicht so schlecht.
Nee, der war sogar, ganz im Ernst, ich fand den richtig überragend.
Also ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich fand den auch ganz cool. Also der war, klar, man kann sagen, das sind alles schwule, viel zu gut erzogene, langweilige Vampire da. Da gibt es keine krasse Action so im vergleichbaren Sinne. Aber die gesamte Story an sich ist schon interessant. Allein schon die Prämisse, dass er quasi ein Interview gibt. Wem gibt das? Christian Slater?
Ja. Das ist Christian Slater, glaube ich.
Quasi Christian Slater dem Journalisten ein Interview gibt als Vampir und sozusagen erzählt, was halt so in der Vampir-Szene so abgeht. Die Prämisse finde ich irgendwie schon, die hat Potenzial. So.
Ja, vor allem, es ist ja auch so, am Anfang ist es ja noch so ein bisschen belustigend, als ob er ihm nicht wirklich glaubt. Ja. Und du merkst, okay, irgendwo kommt der Punkt, an dem er weiß, dass das stimmt, was ihm Tom Cruise erzählt. So. Und nicht, findest du nicht, ist es nicht so, dass er, nicht? Der Daniel? Ja.
Pitt Brett.
Wie jetzt? Brad Pitt erzählt es, nicht Tom Cruise.
Nee, oder?
Ich weiß nicht, ich frage dich gerade. Tom
Cruise? Das ist nochmal.
Also sag doch, wenn du Tom Cruise ist Lestat.
Ach so, der ist nur der. Interview. Stimmt, der ist ja auch der Böse, den er am Ende besucht. Okay, ich verstehe. Ja, du hast recht, das ist Brad Pitt. Nicht Tom Cruise. Aber das habe ich auch erzählt.
Deswegen hat es eh nur
30% Gehalt. Nein, aber ist ja egal, welche Person ich jetzt meine. Was ich meine ist, dass du halt merkst, so, er glaubt es ihm nach und nach. Und die Situation als Interviewer ist halt geil, wenn du mit einem Typen, wo du denkst, ja, das ist eine interessante Geschichte, ich höre mir es mal an und glaubst es vielleicht ein bisschen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du es wirklich glaubst und dann weißt du, du sitzt da mit einem Vampir, der dich einfach aussaugt, fertig. Und ich verstehe, das finde ich
und dafür sorgt, dass dieses Interview niemals rauskommt und alles umsonst.
Ja, aber das ist so, das ist ja auch am Ende das, weshalb er ihn quasi auch lässt, ja, unter anderem, ja, also ich finde, die Bedrohung ist quasi auf einer Meta-Ebene. Du hast die historische Ebene durch den Vampir und die Bedrohung, die Vampire darstellen. Und dann hast du noch die Ebene in der Realität sozusagen des Films, wo du merkst, ey, Alter, kommst du da überhaupt raus? Was glaubst du denn? Was sind deine Chancen? Das finde ich einfach cool.
Echt? Du fandest, dass diese Todes- oder tödliche Bedrohung zwischen den beiden irgendwie in dem Film dargestellt?
Also nein, nicht dargestellt, aber ich habe das so gefühlt, weiß ich noch ganz genau, dass ich mir dachte, wenn ich dieser Interviewtyp wäre, würde ich mir langsam mal Gedanken machen, weil einfach die Geschichte wird halt immer glaubwürdiger und irgendwie denkst du dir, ja.
Für mich hat es kaum eine Rolle gespielt, weil ich dachte halt, okay, der echt? Bringt ihn sowieso um.
Aber das ist doch so ein bisschen das Leitmotiv auch. Das heißt Interview mit einem Vampir.
Ja, klar, aber für mich, also mein Ersteindruck bei dem Film war halt, dass diese ganzen historischen Rückerzählungen irgendwie, dass die so den Film über dominiert haben und auch...
Natürlich, ja, das sind nur kurze...
Und dass es eher halt um diesen Fluch des ewigen Alters und auch gerade mit Kirsten Dunst, dass da nochmal diese Thematik irgendwie, dass das eher so ein bisschen der Mittelpunkt der Geschichte ist.
Das stimmt ja auch, nur...
Oder, ja, oder nee, du hast recht. Vielleicht das moralische Zentrum, aber das wäre mein moralisches Zentrum gewesen.
Aber du hast ja dann wirklich dann auch Brad Pitt und Christian Slater einfach in einem Raum, so ein Kammerspiel, und das sind beide super Schauspieler. Und ich meine, diese Ebene finde ich total faszinierend an dem Film auch, weil sie auch vielleicht das zusammenhält. Ey, und ich habe mir dann schon immer wieder mal gedacht, so, ey, Respekt, so, ich würde versuchen, im Kopf schon überlegen, wie ich hier wegkomme. So, weißt du, ins Auto schnell, zu Fenster hoch und Gas. Weil, also für mich hat das, also ich finde aber auch diese, ich mag dieses, wie heißt die Zeitepoche, in der die meiste Zeit des Films.
Viktorianisch.
Viktorianisch, whatever. Halt die schöne Mittelalter, nee, also die weiß nicht, oh Mann, ich bin so.
Ja, die unfähig, Stimmung, was die, das Stimmung, die Stimmung hat es natürlich gut transportiert.
Es ist dieses Kostümkram. So, alle sehen fein aus und wohnen in Schlössern und finde ich nett.
Ja, parfümieren statt baden.
Das hat der Film ja nicht gezeigt, aber die sterben. Also Vampire müffeln vielleicht auch nicht, weil die auch nicht sterben. Es vergammelt ja nichts an denen.
Genau, Müffeln kommt durch Blut und da ist ja...
Ja, obwohl Lestat am Ende ja doch schon ziemlich vergammelt aussieht.
Ja, dem haben sie doch alles entzogen. Dann, oder da hatten sie doch irgendwie so einen miesen Trick mit ihm gemacht.
Ja, der hat das falsche Blut getrunken. Also... hat denn schon jemand von uns den Film einmal so komplett durch
vor Urzeiten
rezitiert?
Ich habe ihn kaum noch im Gedächtnis. Weil
es sind so viele, es ist ja auch wirklich eine Generation, also mehrere Generationen quasi an Vampiren, was sie so erleben, und das ist eine Menge.
Und jetzt haben wir es wieder.
Es geht aber auch um eine Frau, es geht um ein junges Zombie-Kind, Mädchen, sozusagen.
Tom Cruise als blond gelockter Vampir in einem durchaus homoerotischen Universum.
Das hatten wir ja schon, dass das so ein bisschen sein Thema auch ist. Vielleicht hat er auch immer nur versucht, die richtige Crowd noch abzugreifen, so die, oder also einfach auf mehreren Partys zu spielen. Auf mehreren Ufern.
Warum zweigleisig nicht? Zu
fahren. Ja, aber das würde ja auch eher seinem Ehrgeiz entsprechen.
Ich will sie alle.
Ich will sie alle, ich will die Großen, die Kleinen. Klein bin ich selbst. Ich will die, weißt du, die Breiten, die Dünnen. Muss lösen. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Rein
also ihr wollt nicht reden über das Interview mit einem Vampir. Bin ich endlich mal alleine mit einem Film?
Nee, bitte sehr, aber wenn du dich dann...
Ede hat gerade was rausgefischt aus Gregors großer Retro- und Film- und Nerd-Kram-Ecke.
Ich sitze die ganze Zeit auf dem Sofa und hier stehen zwei Regale voll Erinnerungen und Fantasien, voll mit Videospielen und Filmen. Ich musste einfach jetzt mal mich hier ans Regal setzen. Ich höre euch zu, aber ich muss nebenbei nee, hier so auch möglich. Mal...
Ja, Ede ist ja auch präsent dabei. Du kannst gerne ausführen, vor allem, weil du den Film wesentlich präsenter als ich im Kopf hast. Ich weiß, dass als der Film...
An was kann ich mich erinnern? Ich kann mich an den schwulen Tom Cruise erinnern.
Das finde ich, nein, aber du bist wirklich jemand, von dem ich großen Respekt habe, weil ich immer in so einem Podcast hoffe, okay, wenn ich nicht mehr weiß, wie der Film jetzt genau war, weil ich den vor 15 Jahren gesehen habe, dann weiß der Schröckert, kann eine genaue Wikipedia-Analyse meistens präsentieren.
Ey, also der Schröckert und der Wolf zusammen ist furchtbar. Der eine kann alle Infos zum Film geben, der andere zitiert ihn die ganze Zeit. Das ist wirklich wie so... Wie Film-Wikipedia, ja. Das ist sehr nervig.
Boah, könnt ihr auch zusammen mal darstellen, so einen Film, so ein Kammerspiel dann draus machen, ja?
Also,
ging ja aus der Tür raus. Hallo?
Was möchtest du denn jetzt von mir wissen?
Nein, ich dachte, du hast mehr dazu zu sagen, außer dass Tom Cruise mit seinen langen Haaren schwul aussieht.
Ja, naja, gut, weil, aber das weil war ja auch...
im Grunde geht es doch um ganz essentielle Sachen, das hast du ja vorhin angedeutet. Es geht um was macht man, wenn man ewig lebt? Wie verhält man sich mit der Verantwortung, wenn man irgendwann mal in einer dummen Ära entscheidet, ey, dieses Mädchen mache ich jetzt zum Vampir und später es bereut, weil einfach du merkst, das Kind leidet darunter, dass es nie erwachsen wird. Es gibt so viele Punkte, wo man sagen könnte, darum geht's in dem Film. Und ich hatte das Gefühl, dass du das alles nur reduzierst auf, nee, die haben da dumme Haare, ich mag die nicht.
Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch gesagt, dass für mich, wenn da dieses moralische, die moralische Botschaft oder der Wert oder was ich das da drin war, dann dachte ich, das wäre eher zentriert auf dieses ewige, diese Verdammnis, ewig zu leben und nie irgendwie dann doch all das zu teilen, was eigentlich nur die Opfer irgendwie schon seit Jahren haben oder beziehungsweise was man selbst nicht mehr haben kann. So, ja. Oder die Kindheit vorzuenthalten, beziehungsweise das Heranwachsen irgendwie, all die Erfahrungen, die sie nicht mehr machen kann.
Ja, es ist ja ein bisschen, dass sie auch beide in ihrem Vampirleben einfach quasi noch jung und dumm waren und irgendwie halt so völlig wahllos einfach Vampir ausgelebt haben, so.
Naja gut, aber
Brad Pitt wurde ja... Und es später aber bereuen, jeder auf seine Art. So der eine, weil er das falsche Blut getrunken hat und dann so ein bisschen dahin vegetiert, so Gollum-mäßig und... Brad Pitt in dem Fall, weil er ja eben es damit leidet, mit der Vergangenheit einfach, die er hinter sich herzieht, so.
Ich würde den Film jetzt halt aber auch dann nicht so als Tom Cruise gesteuert sehen, weil er halt...
Das stimmt, aber er ist ein geiler Bösewicht.
Ja, aber er spielt halt auch sehr lange keine Rolle.
Ja, stimmt. Ich wollte ja auch nicht zu lange drüber reden.
Ein guter Bösewicht ist immer Film. Im Hinterkopf, auch wenn er aber nicht... zu sehen.
Es ist eine, von seinen wenigen Arschlochrollen, ne?
Ja.
Also
wo er wirklich bis zum Ende Arschloch ist.
Wo er sich mal nicht verstellt.
Ja, aber auch das wieder, Oscar-mäßig, am Ende ist er halt auch so gebrochen. Also, weißt du, da ist Batman im neuen, hier Batman Rises, ein Scheiß dagegen. Das ist gebrochen, wie Tom Cruise am Ende ist. Als sie sich in echt treffen, ja. Also man muss ja dazu sagen, der eine hat quasi ein normales Leben, aber weiter als Vampir gelebt. Der andere ist vermeintlich in die Vampirhölle abgestiegen, kann nicht wirklich sterben und vegetiert so, fault so, gammelt sofort hin und das scheinbar in demselben Gebäude, in dem sie immer waren, schon seit Ewigkeiten und das ist halt auch wieder eine coole Szene, wo man auch als Charakterschauspieler wirklich ein bisschen was zeigen kann, finde ich. Aber gut.
Auch krass, ne? Dann
Brad ich bin echt kein Vampir-Fan.
Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst und sowas.
Antonio
Banderas, der hatte schon dabei. Eine ziemlich große Besetzung, ja.
Das zum Beispiel, das weißt du, da hätte ich zum Beispiel, anstelle diese ganze Antonio Banderas-Farce-Geschichte, das fand ich so langweilig und so lähmend und ich habe die ganze Zeit verstanden, was wollen die jetzt hier, was soll das, ja, und deswegen... Da hätten sie zum Beispiel, finde ich, meiner Meinung nach, dann einfach mal mehr ein bisschen von dem Zwiegespräch zwischen Slater und Pitt irgendwie aufarbeiten können.
Ich finde, eine Interviewsituation ist generell geil. Also ich will Sequels, Interview with a Zombie, Interview...
Also, hatten wir das nicht auf der Website auch?
Ja, stimmt. 101 Zombie mit Nils Bomhoff als Zombie. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Und Etienne Gardy als Fragensteller.
Als Non-Zombie.
Nicht...
Ich wäre ja nicht Frankenstein, ich wäre ja nur der dumme Gehilfe.
Igor.
Igor, genau.
Nein, wir reden doch gerade nicht von, wir reden doch hier von 101, Zombie. Ach so. Nicht von Next Kram. Achso,
da stimmt.
Da Verwechslung ja. Hier. Und du bist also gar nicht abgelenkt von Gregors Gaming-Wand.
Nein, ich bin wieder im Game.
Es geht jetzt um andere Filme und zwar, das wird dich freuen, Ede, Mission Impossible.
Oh, der erste, sehr gut.
Sehr gut. Der erste, ich muss sagen, eine der wenigen Serien, wo ich tatsächlich jeden Teil im Kino geguckt habe, aktiv.
Auch, ja, tatsächlich.
1996, ich mochte als Kind die TV-Serie ganz gerne, die ist ja auch hier dann rauf und runter bei den ganzen Kabel 1 und sonstigen Sendern dann dort.
Ey, da muss ich mal, kurz eine Frage Cobra stellen.
Gibt es sie
in verschiedenen Varianten, in der alten und in der Neuauflage?
Ja, gibt es. Also es gibt zwei Stück. Es gibt die klassische aus den 60ern, 70ern.
Und nochmal in den 80ern oder so.
Genau, in den 80ern wurde es nochmal aufgelegt für so eine Staffel mit neun Schauspielern. Der Hauptdarsteller, Michael Phelps, wollte ich schon sagen. Jim
ist
Phelps.
Davon geschwommen.
dem sind die Fälle davon geschwommen. Jim Phelps, das einzige Charakter aus der Originalserie, war dort einer der Agenten, unter anderem auch Leonard Nimoy auch mit dabei gewesen, als einer der Agenten und eine der
Obi-Wan Kenobi kennt man vielleicht.
Genau, ne? Zitat aus Herr der Ringe, ich war Obi-Wan Kenobi, Leonard Nimoy.
Da muss man wirklich lachen, damit die Leute draußen so verstehen, dass du es
nicht... Nein, ich will den Hate.
I want
Give it to
hate.
Me, come. Bring it.
Und die alte Serie war auf jeden Fall sehr spannend inszeniert. Die 80er-Serie ging so, die war okay. Aber die Neuinterpretation von einem der wirklich herausstechenden Regisseure, Brian De Palma, der sich dann zusammen mit Tom Cruise und ich glaube hier dem Vater von Angelina Jolie hat dort dann den Jim Phelps übernommen.
Genau, man muss kurz mal die Story erklären. Also es geht um einen Typen, der... Was denn? Der in einem, namens Ethan Hunt, der in einem Casino arbeitet und keine Arme hat, aber dort die Karten quasi trotzdem neu sortieren muss.
Du erzählst gerade den Bilderwitz, den wir alle gesehen haben aus dem Internet neu.
Ich überlege auch gerade, was?
Mission Impossible. Ach so. Der Casino im Casino ohne die Arme.
Ja, okay.
Dann werde ich mich jetzt wieder sinnvoll einbringen.
Ja.
Tatsächlich ist Mission Impossible 1... ein guter Actionfilm, der damals war das zu der Zeit, wo auch hier Pierce Brosnan neu Bond war? Oder war
ja,
das
ein Jahr vorher war Goldeneye. Also vor 1987 war Goldeneye und das war auch ein schöner Bond.
Habe ich auch mal was richtig gesagt? Was, Schröck? So, das war nämlich die Zeit, wo so dieses James-Bond-mäßige Actionkino durch Brosnan quasi wieder so... ja, in Mode kam und da hat Mission Impossible einfach ein neues Universum aufgemacht, was natürlich eigentlich vom Namen her viel kleiner ist und unbekannter und uninteressanter dadurch auch, aber irgendwie ein bisschen cooler und bodenständiger zumindest war, also so habe ich es zumindest noch in Erinnerung, als die Bond-Teile. Mhm. Es war irgendwie...
Ja.
Ja,
es ist wie Bourne Identity auch dann zu Bond war, als es irgendwie neu losging. So war es damals irgendwie auch eine Alternative, die ganz cool war. Also die war anders und hatte diese geilen Momente wie in dem CIA-Gebäude, wo er sich abseilt. So einfach ikonische Bilder.
Also als
die waren damals gut gemacht. Also,
auf jeden Fall.
Weißt du, der Schröckert hat wieder so ein Schmunzeln. Der macht mich immer irritiert mit seinem Schmunzeln auf den Lippen.
Nein, er denkt dann zurück, wie er diese Szene dann damals im Kino gesehen hat.
Ich muss
sagen, von dem Grundkonzept her, die haben sich natürlich nicht umsonst an der TV-Serie orientiert, weil die hatte von der Grundidee her eben ein wirkliches Spezialistenteam, das auch noch ein Arsenal hat an die berühmten Masken eben, ne, die ihre Geräte hatten, womit sie sich komplett in andere Rollen verpacken dann können. Und was der Film gemacht hat, war eben diese Grundideen zu nehmen von dem Team, von der Maskenfähigkeit, wie sie sich verkleiden können und das auf den Kopf zu stellen, dass dieses Team am Anfang eben aufgebrochen wird und du den einzigen Stecher dann übrig hast, den Ethan Hunt, der eine Verschwörung
Renegade.
Der arme Emilio Estevez wird einfach im Aufzug aufgeschmissen.
Wird einfach im Aufzug dann aufgeschmissen. Also der Film beginnt Der Film beginnt echt wie so eine typische TV-Serienfolge, eben übrigens auch ganz großartig die Neuinterpretation des Impossible Mission Themes von U2, die das Lied.
Ja, richtig, richtig gut.
Nein, nein. Mission Impossible 1 war.
Am Ende glaubt das noch jemand.
Du bist der, der noch ganz wenige Biere hier getrunken hat heute und bist echt auf. Du willst
nachher spielt auch jeder auf der Gitarre das Mission Impossible Theme. Dann.
Wir alle wissen, er wird das auf jeden Fall einbauen. Ganz egal, was wir machen. Er wird heute Abend hier sitzen und das alleine aufnehmen und einbauen.
Ja, eigentlich, ich habe es tatsächlich vorhin ein bisschen ausprobiert.
Da wird 90% der Arbeitsaufwand wird da reingehen.
Ist rein beim Abmischen der Gitarre dort gewesen. Aber der Film selber hat die Grundidee der Serie ein bisschen auf den Kopf gestellt. Tom Cruise als Actionhelden der 90er damit draufgepackt und wie du erwähnt hast, Simon, da einige wirklich sehr ikonische Action-Szenen mit dazugetan. Das Ding mit dem Abseilen im CIA-Hauptgebäude.
War das auch nicht mit dem Helikopter in der S-Bahn?
Ja, also
das
war das ist in 1, obwohl das eine der Szenen ist, die ich überhaupt nicht mag.
Ja, mit dem Rotorblatt, was noch so genau vor seinem Kehlkopf aufhört.
Aber es ist natürlich weit bodenständiger als James Bond.
Ja,
es ist Trailer-Material. Es ist halt Sachen, die du wunderbar für einen Trailer benutzen kannst, die man vielleicht auch braucht.
Im ersten Teil ist Mission Impossible noch ein bisschen bodenständig. Ich meine, Brian De Palma, großer Thriller-Regisseur, so ist wie.
Ja, wir sind ja nicht beim zweiten. Der zweite wird ja richtig schlimm.
Ja, der erste war noch nicht komplett verkrusiisiert, sagen wir es mal so. Als Film selbst fand ich den ein bisschen wirr. Also das ist jetzt, ich würde den jetzt nicht als perfekten Actionfilm oder sowas bezeichnen.
Nee.
Aber er hat Spaß gemacht und trotz des Unverständnisses, was man der Story manchmal gegenüberstellen musste und ja, Moment, nee, ich war der Böse, nein, hier, das, konnte man sich damit arrangieren, fand ich.
Fand ich aber mutig, also was er halt da am Ende mit dem Twist, also der eigentliche Twist von dem Film, ich meine, der hat ja dann...
Ja, dass der Director, den man irgendwie, wie, ich weiß nicht, wie heißt, Phelps nennen?
Brian De Palma.
Nein, nicht der Regisseur.
Jim Phelps.
Ja, genau, das er hier. Also von dem IMF.
Der IMF. Der IMF,
gell?
Ja,
dass der quasi der Böse ist am Ende.
MI6.
Nein, alter Ede, das ist James Bond.
FBI?
Ja, das war, die haben sich schon sowas getraut, vor allem weil Fans der alten Serie und auch der Schauspieler, der Jim Phelps dann verkörpert hat in der Serie, war auch... irgendwie ein bisschen so pikiert davon, dass eigentlich der Held der Serie, die Rolle, die er erschaffen hat, jetzt als Bösewicht verkaspert wird.
Die letzten 10 Staffeln waren alle geplant. Das war ein großer Plan, der genau zu Mission Impossible 1 führte.
Ja, muss sehen, wenn er sagt, so, stell dir vor, du bist so ein Serienschauspieler, bist auch schon ein bisschen gealtert, die machen einen Mission Impossible Film und Jim Phelps kommt auch noch vor.
Das wird mein großer Durchbruch.
Ich bin Jim Phelps, meine ikonische Rolle. Ja, nee, da machen wir einen neuen Schauspieler und quasi...
Du stirbst.
Wir machen eine Rolle für Tom Cruise, der quasi deine Serienrolle einfach komplett ersetzen wird dort. Ne? Jetzt ist nicht mehr Jim Phelps, sondern Ethan Hunt ist dran, der dann alles viel besser kann und machen kann.
Er lässt sich von einem explodierenden Helikopter auf einen U-Bahn-Hubwagen schmeißen. Mach das mal nach, das zu Phelps. Dem Schauspieler. Der ist zu alt.
Zum Beispiel.
Kannst du was nicht machen.
Im ersten Film hat sich natürlich auch, man hat schon geahnt, dass da später ein Franchise draus wird mit mehreren Fortsetzungen, aber so langsam das neue Team um Tom Cruise drumherum geschaut, also jemand wie Ving Rhames, der immer wieder dann aufgetaucht ist in weiteren Teilen und bei jedem Teil hat sich dann vielleicht mal ein Mitglied dann dazugepackt.
Vor allen Dingen im vierten Teil seine Rolle überragend.
Ganz groß, ja, für die 15 Sekunden. Am Ende, glaube ich.
Ja, wo gut.
Und das hast du gesagt. Okay.
Ja, war aber toll. Habt ihr aber ein schönes Abenteuer gehabt.
Das nächste Mal bin ich wieder mit euch.
Ja, nein.
Für den ersten Film, ich habe wirklich echt viel Spaß dann damals damit gehabt.
Sollen wir nicht einfach jetzt über alle Mission Impossible Teile reden?
Macht das nicht Sinn? Wollen wir die durchziehen?
Ich glaube nicht, weil weil zwischen 1 und 2, da müssen noch Filme liegen, oder?
Ja, klar, natürlich aber, liegen da noch Filme,
aber macht es nicht Sinn, jetzt einfach mittendrin über Mission Impossible zu reden?
Okay, lass
gerade was 1 und 2, oder ja,
okay. Ja, aber gerade deswegen ist jetzt der Kontrast, wenn man ihn direkt hat.
Lass uns die mal durchziehen. Mission Impossible
aber 1. Warte vorher.
Ja.
Will keiner über Mission Impossible Spiele reden?
Du hast da, ja, okay, erzähl du die Geschichte, ich will dir nichts vorwegnehmen.
Welche Geschichte?
Weil du die schon erzählt, du hast das Lösungsbuch geschrieben zu dem N64-Spiel.
Ah, ja, jeder hat damals Lösungsbücher geschrieben.
Dem Scheißspiel?
Ja, das wollte ich gar nicht erzählen. Danke, Gregor.
Kennst du bitte das? Sehr.
Mission Impossible, das habe ich gekauft, weil ich gehofft habe, es wird so wie GoldenEye.
So ging es uns auch.
Ja, jedem ging es so.
Okay, das nächste Lösungsbuch wird, und dann mit dem Finger über der Maniac gekreist, Mission Impossible, weil es wird das nächste GoldenEye. Scheiße war es.
Es gab aber ja Trant und ich mussten
das monatelang spielen.
Lustig, ja, richtig krass.
Ich kenne das Spiel auswendig und das Spiel basiert auf dem Film. Dadurch habe ich, was den Film angeht, leider eine
große Knowledge. Du hast ein fotografisches Gedächtnis.
Ja, aber nur was das Spiel angeht. Aber nein, wir können gern zu Teil 2. Ich wollte nur sagen, das Spiel
wurde sehr hoch gehypt.
Es wurde gehypt. Es hieß, dieses Maskenfeature wird richtig geil benutzt. Und da war das Beispiel dieser Party, dieser Cocktailparty, die halt auch im Film aufkommt, in 1, wo man sich im Spiel halt unterschiedlich verhalten konnte. Ja, du konntest irgendwie aggressiv sein, da waren die Partygäste so ein bisschen, also es wurde dir am Anfang, oder du könntest halt, weißt du, ganz spionagemäßig sein, oder du könntest die Masken benutzen. Das wurde dir suggeriert, so wie bei Ultra 64, Nintendo 64 und Co. Und am Ende war es dann halt natürlich ein Lösungsweg, wenn überhaupt, um das Spiel halt so genau aggressiv, so wie es gedacht ist, zu lösen, aber es war alles von allem so ein bisschen dabei.
Aber die Gedanken hättest du dir vorher machen können für alternative Wege, auch wenn die.
Ja, es ist so ein typischer Peter Molyneux-Ding. So ein Mann, der Mann am Ruder hatte was anderes geplant, aber es kam nie raus so. Fand ich nur, also da haben wir echt ein Lösungsbuch geschrieben, es war Wahnsinn, es war ein Abenteuer mit Trant zusammen. Wirklich.
Müssen das mal irgendwie.
Es war unsere erste Zusammenarbeit. Seitdem sind Trant und ich unzertrantlich.
Ja, ich muss das nochmal dann aufgreifen und dann, wenn ihr euch mal über Off-Texte oder sowas beschwert, euch mal dagegen halten, was ihr da zusammengeschrieben habt.
Ich habe da, glaube ich, kein zweites Mal reingeguckt. Aber
wahrscheinlich.
Es sah schön aus. Also
wahrscheinlich zu Recht.
Das Layout war fantastisch, wirklich, kann ich dir garantieren.
Haben wir natürlich
viel Mühe gegeben. Nein, es sah nämlich aus wie ein Mac. Ja, aber da saß ich saß ich neben der Layout drin. Es muss aussehen wie ein Mac. Wieso das Ethan Hunt, der Laptop halt, den er benutzt, okay, bevor er sich zerstört. Ja. Aber jetzt genug zu dem Scheiß.
Zu dem Scheiß. Wir kommen zu viel, viel größerem Scheiß. Einer der Filme, den ich abgrundtief verachte und hasse und wirklich mit Grausen daran zurückdenke, dass ich Zeit verschwendet habe im Kino. Im Jahr 2000 kam raus Mission Impossible 2, Regisseur John Woo und Tom Cruise im puren Tom Cruise-Modus. Ja. Ich hasse diesen Film.
Dem ersten Teil habe ich mir
gedacht... Welche Filme kamen dazwischen? Bitte, ich will nur...
Nein, aber lass uns jetzt mal bitte Mission Impossible, so ein Dealbreaker hier. Lass uns erst mal Mission Impossible.
Ich will nur wissen, welche Filme dazwischen kamen.
Okay, ich nenne sie dir kurz. Zwischen den beiden Mission Impossible
kamen ja noch
Jerry Maguire, Eyes Wide Shut, Magnolia... Das war's.
Da kommen wir danach.
Okay.
Danke. Die passen nämlich viel besser in ihrer depressiven Melancholie.
Also zu besser Jerry zusammen Maguire.
Alter.
Ey, ich habe mir gedacht, Mission Impossible 2, John Woo, geil.
Kann nichts schief gehen.
Face
off, geil.
Tauben werden dabei sein, alles wird gut. Und dann wurde es irgendwie, Leute battlen sich mit ihren Motorrädern und es ist am Strand am Ende und all dieser Sand und es ist so schlecht.
Das Gefühl für mich war dort, man merkte deutlich, Tom Cruise altert. Ja.
Echt? Findest du, man merkt das?
Tom Cruise, also im Kopf hat er sich gedacht, Tom Cruise altert und muss jetzt kompensieren.
Ach so.
Ich mache Free Climbing am Anfang, ich mache aus dem Stehen Flashkicks, mir das fliegen
ja
Tauben
cool
aus.
Das war ja noch das die war noch coolste cool, Szene ich im Film. Das ist ja auch der Trailer.
Das heißt, ab nach 20 Sekunden geht's downhill.
Ich meine, ey, der Typ ist ein Adrenalin-Junkie, das ist ja noch okay für mich, dass der halt lieber sein Leben auf irgendeinem, der riskiert sein Leben entweder bei irgendeinem Einsatz oder einfach so. Weil das einfach sein Ding ist.
Sein Leben.
Ja, in dem. Nein, ich rede doch nicht Tom Cruise. Ich meine jetzt Ethan Hunt. Ich meine doch Ethan Hunt als Figur, Mann. Der ist ja schon Adrenalin-Junkie, würde ich jetzt mal behaupten, im Film.
Ja. Gregor hat auch jetzt darüber gemeint, wie die Selbstdarstellung von Tom Cruise in dem Film funktioniert.
Meinte ich eher, ja.
Ach so, darauf wollte
ich
hinaus.
Man kann es aber auch auf Ethan Hunt dann, glaube ich, überspielen.
Finde ja, Ethan Hunt ist so, wie Tom Cruise sich gerne halt sieht. Also, oder? Also, ich meine, da sind sehr viele Parallelen. Nur Ethan Hunt ist sympathischer, aber ansonsten...
Also,
Tom Cruise hat auch nicht so viele Masken.
Wir wissen nicht, welche Religion er angehört.
Nein, aber Tom Cruise hat nicht so viele Masken. Ihr müsst mal drauf achten. Wir haben ja über viele geredet. Es ist diese Cockpit. Ich bin in einem Cockpit-Maske. Also Cocktail in einem Jet oder in einem Auto. Und er hat auch die Tom Cruise-Maske und so viele sind es auch nicht. Weißt du, in Tropic Thunder zeigt er nochmal eine ganz andere Maske, aber es ist schon ein bisschen ähnlich auch. Könnt ihr mir folgen? Oder
ja, klar. Quatsch? Also ich glaube, die Figur
hat nicht so viele. Also
wenn Tom Cruise tatsächlich ein Geheimagent wäre, dann wäre er wie Ethan Hunt oder er würde sich gerne so vorstellen, so wie Ethan Hunt.
Genau,
er schreibt sich.
Du hast mich verstanden.
Genau, so wäre ich dann. Und wie der Film das alles transportiert, Tom Cruise hat sich natürlich jetzt noch schöner gemacht, jetzt mit langem, wellendem Haar als vorher.
Das ist aber auch wegen dem Wind, wegen dem Slow-Mo-Wind.
Ja,
das ist natürlich total wichtig, dass du lange Haare hast.
Und wenn dann er gegen den Bösewicht mit dem Motorrad dann gegeneinander fährt und sie sich dann in der Luft dann die Bodyblocks dann und alles dort geben. Ich fand diesen Film abgrundtief schrecklich. Die Action-Szenen waren nicht gut. Ja. Die für John Woo, der natürlich, wo du weißt, jetzt ist er in den USA und hat seine Stilmittel oder sowas, es kam mir erstaunlich lieblos vor, dass er nur die Strichliste abgehakt hat.
Nee, ich glaube, er denkt wirklich, das wäre noch cool gewesen.
Zu meinst dem du tatsächlich?
Damaligen Zeitpunkt nicht.
Ich weiß es nicht.
Ich meine, also, Tom Cruise einen Film machen, der so, weißt du, so ein Franchise,
ja, aber es
wenn
war
du
ja
da nicht also alles reinhaust.
Sein erster Film nur ist aber doch Hard Target, oder? Der erste US-Film war Hard Target, dann war und, Face Off und dann, genau, glaube ich, Mission Impossible. Und
die, doch, Black Jack, durfte nicht alles Black machen, Jack oder? Kam
zwischendurch stimmt, mit noch. Dolph Lundgren. Gab noch Blackjack noch dazu.
Aber das war ein TV-Film. Ich finde halt, dass das, also man weiß ja immer nicht, was da hinter den Kulissen passiert. Ob ist es der Produzent, der sagt, ey, die Leute, wenn die John Woo hören, dann wollen sie Brieftauben und weiße Tauben.
Broken Arrow war noch Broken Arrow war noch zwischen Tauben. Face Off und
Darf ich kurz? Hard
Target.
Ich bin fertig.
Wenn jetzt, und genau so im Moment ist ein Videopodcast einfach irgendwann Pflicht, weil man das dann einfach sieht, wie ihr euch anguckt.
Nein.
Man spürt die sexuelle Spannung
daraus. Der Punkt ist, man weiß einfach nicht, ob es jetzt John Woo war, der gesagt hat, nein, da muss Taube, muss Zeitlupe. Taube muss Zeitlupe. Oder, aber ich finde auch, er hat einfach so unfassbar, also es war nicht John Woo, der ein eigenständiger Regisseur ist, der seine Vision irgendwie
ja
auf ein neues Thema gebracht hat, sondern im Prinzip war das ein John Woo. Also wenn ein Fan von John Woo den Film gemacht hätte, wäre der genauso geworden, weil er im Prinzip die ganzen Klischees, für die John Woo steht, quasi genommen hat und auf dieses Vehikel gedrückt
Ghostwriter.
Hat.
Weißt du, so ein John Woo Ghostwriter, der alles nimmt, was bekannt ist für den?
Also
wie John Grisham das macht.
Der Ghost-Bot wahrscheinlich. Ich meine, John Woo ist für mich wirklich ein echt kreativer und einer, der das Action-Kino eigentlich revolutioniert hat. Und was er da macht, ist im Prinzip so eine Hommage an sich selbst in einem neuen Setting. Und das ist irgendwie, das hat einfach nicht funktioniert. Es hat mit Tom Cruise nicht funktioniert. Ja. Es hat einfach in der gesamten Welt nicht funktioniert. Es wirkte aufgesetzt.
Die Liebesgeschichte hat auch nicht funktioniert.
Ja, es ging dann wirklich auch um, die Action-Szenen waren alle
im Prinzip ja menschlich
nicht geil. Also auch, du hast ja schon angesprochen, diese Szene da im Showdown, wo er dann völlig aus dem Nichts so einen Flickflack macht oder was, so ein Rückwärts. Also,
den Flash geht aus Street Fighter.
Zack. Ja, genau. Ist einfach völliger Quatsch. Ja, also. Und sowas konnte Ethan Hawke vorher auch nicht. Der war ein smarter Typ, der vielleicht ein bisschen Martial Arts konnte, aber wo kommt denn jetzt das der Kung Fu her, ey? Weißt du,
das war aus Tom Cruise kam dieser Kung Fu Kick.
Ah, ja, nee.
Er kann das eben.
Ja, er kann das
vielleicht. Zwischendurch war auch noch Solid Snake. Da war so eine Szene in einem Labor, wo dann irgendwie so ein Schusswechsel oder so ist. Da kam es auch sehr Metal Gear Solid-mäßig rüber, für mein Gefühl.
Wo er mit dem ist Fallschirm aus dem Hochhaus springt.
Ich glaube schon,
ja. Aber wie springt er mit dem Fallschirm aus dem Hochhaus? Er springt nicht raus, sondern er macht einen Salto. Da könnte ich kotzen.
Ja, das ist, um die Balance genau abzuschätzen.
So. Einmal so.
Ja, ja. Ach so.
Der und Fallschirm dann ist die
Balance perfekt. Das ja von Fallschirmspringen. Der Fallschirmsalto ist das Äquivalent zur Drei-Punkt-Landung, ja?
Ja, die Drei-Punkt-Landung.
Aber das meine ich, der Film ist so schlecht aufgesetzt. Er schießt da irgendwie auf das Fenster, um dann rauszuspringen. Und es wäre cool gewesen, wenn er einfach da rausspringt. Wäre eine coole Nummer gewesen. Ich meine, er schießt eine Scheibe und springt aus dem Fenster, das ist schon Adrenalin genug, aber nein, er muss noch ein Salto machen, weißt du, warum wirfst du ihm nicht noch irgendwie eine Nagelpistole hinten an den Nägeln ausweichen muss, noch ein Skateboard, weißt du, und dann rettet er noch ein Kind im Fallen, oder, also weißt du, warum beim Salto stoppen dann, das ist inkonsequent.
Also trotz der Bildsprache, die natürlich, man kann die verzeihen auf eine oder andere Art, wenn es dann sehr überzeichnet ist, der Film an sich hat auch vom Inhalt her nicht wirklich funktioniert. Ich fand das alles so sehr hanebüchen zusammengeschrieben und ich konnte jede Maske im Voraus erraten, weil du weißt, jetzt ist wieder Zeit, damit jemand den Kopf dann von der
abreißt. Diese Masken sind doch auch der größte Scheiß, das hat mich an Mission Impossible, das hat mich auch im dritten Teil angekotzt.
Ja, aber Moment, aber gerade...
Ich weiß, die gehören dazu und so, alles okay, aber ich finde sie trotzdem scheiße, weil das ist eine Pussy, das ist einfach ein Pussy-Ausweg, um irgendwie einen Twist zu schaffen. Ah, ich bin gar nicht deine Frau, denn ich bin...
Ja, vor allem, also die Statur von jemandem ist auch relativ deutlich. Also wenn man jemanden kennt, weiß man, wie der aussieht.
Ja,
vor allem, auch abseits des Kopfes. Also
ein
super Spion, der würde darauf achten.
Wenn du jedes Gesicht perfekt annehmen kannst, mit Stimme und so weiter, dann warum dann der ganze Stress?
Ja, aber ein Gesicht ist ja vor allem auch nur 10% oder so. Ich meine, als ob wir alle unter dem Gesicht gleich aussehen. Was für eine dumme Annahme.
Ja, zieh dir halt die Präsidentenmaske auf, weißt du, und ich jagt das Land einfach in die Luft und zieh die Maske auf. April, ich bin gar nicht gewesen.
In der TV-Serie war es auch immer ein
ziemlich aufwendiger Prozess, nicht nur das Erstellen der Maske, sondern dass sich der auch noch hingesetzt hat und wirklich sich dann Tapes angeguckt hat und die Bewegungen zu studieren und Körperhaltung und alles, das entfällt natürlich in den Mission Impossible Filmen.
Das hast du heute alles auf deinem iPhone dann, was ich selbst
jetzt wahrscheinlich. Im dritten so Teil ist es nicht so, im dritten Teil ist Philip Seymour Hoffman irgendwann plötzlich Tom Cruise. Also jetzt mal ernsthaft.
Naja, ist es so?
Doch, da gibt es doch diese Szene.
Stimmt, doch, du hast recht. Tom Cruise spielt genau den Bösewicht für den großen Twist am Ende. Ja. Das ist schon korrekt in Teil 3.
Ich meine, das war so.
Da dachte ich mir auch, ey, der eine ist dicklich und die Hände, Kilo. Du brauchst nur mal auch Hände dann. Also man sieht das, ja, wenn jemand andere Hände hat als das Gesicht, das fällt auf. So, weißt du, also diese Maskennummer ist nicht lächerlich. Ganz konsequent durchgezogen und deswegen finde ich es geil, um nochmal vorzugreifen, wir kommen später dazu, in Teil 4, wo halt es die ganze Zeit darum geht, ja, wann machen wir eigentlich die geilen Masken, ja, und sie kommen erstmal nicht, ja, das finde ich ganz geil.
Aber das ist auch okay.
Sam Peck wieder, der als Nerd das Nerd quasi die Nerd-Position übernimmt, sagt, ey, was ist mit den Masken? Ich will Masken. Das finde ich super.
Ich glaube,
super,
der zweite ist auch der einzige Film, der wirklich sehr inflationär mit diesen Mitteln umgegangen ist. Bei den ersten haben sie sich zurückgehalten, auch wenn es eine der ikonischen Sachen aus der Serie dann dort gewesen ist. Der dritte hatte auch ein paar Szenen und bei vierten bewusst mit dem Klischee nochmal gespielt und uns ad absurdum geführt. Wir haben auch nichts über die Story bisher dort gesagt, weil es gibt eigentlich nicht so wirklich viel zu sagen,
Ich erkläre es gerne. Es geht um Virus und es gibt einen Moment, wo Ethan Hunt auch diese Viren quasi im Versuchslabor selbst vernichtet, indem er sie in so eine Pistole reinschießt und ich weiß nicht mehr genau, wie es dann passiert.
Wird ihm das nicht injiziert, dann hat er irgendwie nur noch gewisse Zeit.
Nein, es wird seiner, nee, darum geht es doch. John Woo meinte ja auch in einem Interview, er will, dass Ethan Hunt nicht so ein kalter Metallmensch ist, sondern er will ihm Emotionen geben. Und wir geben mir jemandem Emotionen, da gucke ich direkt aufs Script-Schreibing-Buch, Seite 1, ein Love Interest, eine Frau. Er muss Emotionen empfinden und dann wird eine erfunden und die ist dann und er verliebt sich in sie, Moment, und sie ist total rassig und alles und er verliebt sich in sie, weißt du, sie haben auch diesen Tanz auf der Straße.
Achso, mit dem Klippen. Auto, wo die sich anklemmen und die Autos drumherum rutschen,
geil,
oder?
Ey, geil, wir haben, weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben, haben wir für 400.000 Euro Autos verschrottet. So, und da ist klar, Ethan Hunt kann die Mission, wie auch immer sie ist, er ist nur noch an zweiter Stelle und damit ist Ethan Hunt halt gehandicapt einfach. Und dann injiziert sie sich auch noch diesen Virus, der sie in Summe X tötet, dann, wenn der Film zu Ende ist. Und er muss dagegen kämpfen. Weißt du? Und das ist so die Love-Interest-Geschichte, die da reingekommt. Und die so ein bisschen, meiner Ansicht nach, mit dem ganzen IMF-Agentenschmarrn irgendwie nicht passt. Weil das ist mir zu viel. Ich will nicht immer irgendeine Liebhaberei haben in einem Film. Wirklich nicht. Ich will in Mission Impossible keine Liebe haben, weil die sind trainiert auf null Liebe empfinden und keine Emotionen. Und es ist doch egal, ob Mission Impossible, James Bond oder Bourne Identity. Das sind trainierte Killer. Punkt. Das ist schon lange vorbei, dass die noch irgendwie für eine Frau was empfunden haben.
Haben sie auch nie empfunden, bis jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es im Film passiert ist.
Ich verstehe schon.
Bis dahin konnten sie
sich... Ich sehe das ja alles ein bisschen anders.
Das war schon. Das wundert mich aber auch nicht.
Warte die Diskussion zum Dreier ab.
Ich kann nichts Negatives gegen John Woo sagen. Es tut mir leid.
Außer Mission Impossible 2.
Ich weiß, er hat Filme gemacht, die alle wirklich... Also die Filme gemacht, die wirklich nicht gut sind. Ja, und aber dennoch widerstrebt es mir, irgendwie schlecht gegen diesen Mann zu reden. Und ich behaupte auch nach wie vor, dass einfach nur der Produzent Tom Cruise hingegangen ist. Ja, gebe ich auch offen zu. Dass der Produzent hingegangen ist und hat gesagt, ey, ich will hier dein John Woo-Ding in meinem Film haben.
Ich habe alle deine Filme gesehen.
Hat so quasi das Surrogat rausgequetscht, irgendwie, was er meint, irgendwie, das ist noch brauchbar und cool, irgendwie für Mission Impossible, aber auch nicht zu sehr John Woo. Um das Ganze wie halt ein Asia-Film oder sowas rüberkommen zu lassen.
Also Tom Cruise als Saftpresse, der quasi aus John Woo
alles raushaut. Genau, der hat ihn quasi so die typischen Markenzeichen quasi rausgequetscht und über sein Werk, über seine Mission Impossible, das ist seine Franchise. Das muss man von Anfang an dazu sagen. Ja, aber
da muss man auch 4 dazu zählen und 3, die auch besser sind als 2. Also ja, dann hat er auch gute Sachen damit
gemacht. Man sagt ja nicht, dass er nicht daraus lernt und Daniel wird uns auch gleich alle widerlegen.
Nein, ich meine, ey, ich finde den Film auch nicht wirklich super gelungen, ja, aber ey, ich mag halt alles, was John Woo an seinen...
Ey, aber ist das nicht der Film, wo er, mal ernst, du sagst, du magst alles, was John Woo und so seinen Anteil hat, aber ist es nicht das, wo er sich auf einem Motorrad irgendwie unter einem LKW durchrutscht?
Und dann wieder aufsteht?
Und dann wieder aufsteht, natürlich.
Natürlich.
Was sonst wäre es ja nicht cool.
Ja, die Szene, ja, die dann im Indien-Film mit dem Pferd
das gemacht machen 10.000
wurde. Alter, ja, mit dem Pferd, mit dem
Indischen. Das machen 10.000 andere Filme auch, ja, und ich meine, ja, John Woo hat
nicht,
halt dieses...
Das sind nicht Massenmarktfilme mit
Tom Cruise und
100 Millionen Produktionsbudget.
Ich meine, wenn du die ganzen Hongkong-Filme von ihm kennst, ich meine, der hat, oder auch bei Blackjack, hat er kurz zuvor hat er direkt diese ganze Motorradnummer auch nochmal alles irgendwie.
Nein, aber es ist dieses dumme, okay, weißt du, sie machen den Wheelie sich gegenüber, sie machen den Wheelie und der eine macht, hey, ich mache noch einen krasseren Wheelie und dann der andere, ey, den kann ich auch noch krasser. Und das ist also in jeglicher, das ist in keiner Verbindung zu so der Physik, die wir kennen auf diesem Planeten. Das ist einfach unmöglich. Du kannst doch auch nicht aus dem Motorrad einen Jet machen und dann fliegen sie in der Luft rum. Da würdest du auch sagen, es ist unrealistisch. Verstehst du?
Gut. Sagen wir mal, wenn man...
Sie springen doch über so einen Abgrund.
Wo kommt der plötzlich her? Der ist plötzlich da.
Ja, am Strand, keine Ahnung.
Was ja, auf einmal war er dort gewesen. Was man ja dem Film auch ein bisschen abstreiten muss, ist eben, nachdem der erste Film gleich so eine Brecherszene gehabt hat, die wirklich an Suspense nicht zu überbieten war mit dem Abseilen in die Station dort. Die konnte eben nicht wirklich repliziert werden irgendwo im zweiten. Also ich hatte bei keiner Szene dort das Gefühl, dass ich zumindest so einen Brecher dann wieder habe. Und den habe ich schon ein bisschen drauf gehofft.
Aber sie haben es in 3 und 4 wieder hingekriegt. So eine Markenszene zu schaffen, oder nicht? Finde ich schon.
Ich denke beim Dreier gerade jetzt auch nach. Welche könnte das
doch
gewesen sein?
Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also es gab jetzt nichts, irgendein Abseilen in Brunnen.
Also es gibt
wie in Teil 4, es ja was Ähnliches gibt oder so. Aber es gab schon Sachen, die besser waren als Teil 2.
Lass uns da mal aber zu Teil 3 hingehen, weil da wird Daniel auch einiges...
Ich hasse Teil 3.
Was siehst aber,
du?
Warum?
Ich finde den... Siehst du? Nee, erläuter bitte, Daniel, erstmal.
Teil 3 original für 40 Minuten Handlung bietet, beziehungsweise für 40 Minuten oder so ungefähr mittendrin, da vermittelt er Dramatik, als Ethan Hunt irgendwie gejagt wird auf einmal und als es darum geht, wirklich hier was zu erreichen, um ihr aller beteiligten Schicksal irgendwie zu beeinflussen, beziehungsweise zu retten. Und dann hört dieser Film einfach auf. Ja, dann ist die Frau auf einmal entführt und dann muss er da in Hongkong irgendwie durch die Gegend rennen und man weiß gar nicht warum. Und dieser beschissene MacGuffin, den sie da reingebastelt haben, ja, Philipp Seymour Hoffmann ist sowas von verschenkt. Und dann dieses, ja, und plötzlich rollen sie auf die Straße und der Film ist zu Ende. Ja, das ist so alles der eingeschleuste Maulwurf, der irgendwie am Anfang mal kurz angerissen wird, dann 40 oder 50 Minuten lang keine Rolle spielt und plötzlich am Ende steht er wieder da. Und warum erkennst du ihn? Oh, weil er sich einmal blöd am Telefon umguckt, so, ja. Es ist so... Der Anfang ist furchtbar, dazwischen kommt ein richtiger. Dazwischen kommt. Ich meine ehrlich,
findest du den echt schlechter als 2?
Ich finde den nicht schlechter als 2. Ich finde den nur halt mindestens genauso beschissen, wenn dann.
Okay, ja, ist okay, ist normal.
Weil der Anfang, diese Ballerei in diesem komischen Lagerhaus, sowas von unübersichtlich geschnitten und einfach nur Heckmeck. Ja, wenn ihr dem anderen irgendwie Plakativität vorwerft, einfach nur so um filmische Szenen zu haben, die auf der Leinwand besser funktionieren, als wirklich einen echten Sinn zu ergeben, dann ist der dritte davon auch mindestens genauso gesehen.
Ganz ehrlich. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Schröck, was hast du denn von J.J. Abrams erwartet?
Aber ich
das hat man J. J. damals Abrams. Aber noch nicht gewusst, oder? Was bei rumkommt.
Moment, Gregor, du magst ihn doch auch.
Ich mag ihn auch, ja.
Ja, wir beide sind schon die Front. Ede und Schröckert sind eher die Hater.
Aber auch genau das, was habe ich von ihm erwartet? Ich habe gar nichts erwartet. Ich habe gedacht, oh Gott, der Film geht in die Binsen. Bin dann in den Film reingegangen, hab diesen Anfang gesehen, der sowas von unübersichtlich
war. Ich bin dann reingegangen.
Ja, wie war denn nochmal der Anfang?
Da ist diese Rettungsaktion in diesem Lagerhaus in Berlin irgendwie, wo dann diese Hubschrauber durch diese Halle fliegt oder so.
Mit der Halle von Köln. Die berühmte Halle in Köln, Berlin.
Ja, und als Action-Szene, weiß ich nicht, verstanden, worum es da geht, hat man auch nicht, weil ständig wechselt irgendwie die Position hinterher von der Geisel. Die war dann mal doch irgendjemand anders. Ja, und dann nimmt der Film ja eine ganz andere Richtung an. Dann sind sie auf einmal auf Philip Seymour Hoffman angesetzt, der irgendwas hat, was vielleicht gefährlich sein könnte.
Rabbit Foot.
Ja, genau. Was man halt nicht weiß, was es so ist. Suche.
Ja, ein Hasenfuß, dachte ich.
Ja,
sagen Sie doch.
Ja, sagen Sie doch. Es muss wohl sehr wichtig sein. Ne?
Ein wichtiger Hase.
Und das reicht euch.
Das macht so, das ist wie der Koffer in Pulp Fiction.
Es ist, das macht es einfach wirklich ein reines MacGuffin.
Naja, ich wollte es nicht direkt. Okay,
du meinst den Koffer in Ronin, oder?
Ich, ja.
Nein,
Ich hab Angst vor Stuttgart. Ja, du hast recht, ich finde ihn jetzt auch scheiße.
Lass mich doch nicht alleine hier.
Ich muss aufs Klo.
Ich möchte dir die ganzen Eindrücke ja auch nicht dort widersprechen. Das ist bestimmt, wie man die ganzen Einzelteile dann dort empfinden kann. Ich empfand den Film als erfrischend so straightforward. Der hat mich gut unterhalten. Er hat jetzt nichts richtig groß super herausragend gemacht. Philip Seymour Hoffman hat vielleicht nicht so super logisch oder so super gut verbaut, wie sie ihn hätten verbauen können, aber war ein guter Antagonist und auch jemand, der schön Präsenz dann dort hatte. Hat viele kleine Szenen gehabt, der Film, viele kleine Bilder oder sowas, wo du mal ein bisschen mit der Zunge geschnalzt hast, na, dass Tom Cruise von der Druckwelle von dem Ding dann ans Auto geschleudert wird und solche.
Also dieses ganze Ding an der Brücke, die Spannung, beziehungsweise die Bedrohung für Ethan Hunt, die sich da vorgearbeitet hatte, und halt auch die Action-Szenen, die Action an der Brücke, das fand ich alles super. Das war echt geil und das ging halt auch noch eine ganze Zeit lang, auch hier diese ganze Geschichte im Vatikan ist es, glaube ich, da. Mhm. Ne, bei dieser,
ja, mit,
das fand ich auch noch cool. Das war so Mission Impossible für mich, also beziehungsweise das war so ein Markenzeichen der Tom Cruise Mission Impossible Era. Irgendwie, dass man so halt so diese, ja, wie halt die wie der Einbruch beim FBI oder CIA Headquarter, das war für mich so der Vatikan war für mich genau das Äquivalent dazu. Das, da war das alles noch cool, aber dann irgendwann hört der Film auf, ab dem Moment, ab dem sie diese Hasenpfote haben. Und dann geht der aber noch eine echte ganze Zeit lang, ja. Unter anderem, wie er dann per, was weiß ich, Satellitentelefon durch Hongkong rennt und irgendwie anhand der Navi-Daten von, was ist Simon Peck?
Gut,
das Gebäude seiner Freundin, in dem seine Freundin drin ist, findet.
Ja, der Film macht ja auch nicht wirklich einen Hehl daraus. Ich meine, er fängt ja genau mit dieser Szene an, die dann vorgreift, wie die Freundin dann erschossen werden soll. Also hat da schon der Gedanke dann verpflanzt als Zuschauer dort und es ist tatsächlich eben mehr eine persönliche Reise der Figur Ethan Hunt, wo es dann, ich meine, die zeigen es ja auch direkt dran, sie sprechen eben nicht oder sie zeigen nicht, was diese Hasenpfote ist, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz klassisches MacGuffin, weil es nicht darum geht, es ist eben nur Mittel zum Zweck, damit wir die Geschichte von Ethan Hunt sehen, verpackt eben in netten Actionsequenzen.
Aber es ist dann im Endeffekt auch ein Love Interest. Ihr kritisiert beim zweiten, dass ein Love Interest im Mittelpunkt steht oder der Love Interest zur letzten Handlung irgendwie zwingt. Da ist von Anfang an der Love Interest irgendwie.
Ja, aber nee, das
und dann entpuppt sich der eigentliche Zweck, weswegen man mal offiziell von seinem Ding irgendwie beauftragt worden ist, als null und nichtig. Man weiß nichts. Man weiß nichts.
Weil es ja nicht der Gegenstand des Filmes ist. Also die Sache vom Love Interest ist jetzt nicht die Tatsache, dass es dort wieder um eine Tussi geht, sondern wie glaubhaft es daneben dort ist. Und ich habe das im dritten Teil mit Bridget Monaghan, oder wer hat sie gespielt? Ich mag sie auch. Also ich habe die den Angst und den Schmerz, den Tom Cruise gespürt, mehr ihm abgenommen als jetzt diese halb draufgeschossene Nummer mit Thandie Newton im zweiten Teil. Weil da kam das mir komplett unglaubwürdig vor.
Aber da will ich einfach nur mal kurz meinen Versuch der Fürsprache zu John Woo sagen. Das ist halt nun mal der Mann, der kommt aus Hongkong, das ist Kitsch, das ist nun mal halt bei denen drin. Bei denen kommen die Filme nicht ohne Kitsch aus, das können sie nicht. Ja, und das ist, denke ich mal, der Kitsch, den Tom Cruise dann wahrscheinlich auch irgendwie gewollt hat. Diesen Schmalz von mir aus, dieses echt Übertriebene.
Was für uns wieder auf den zweiten dann wieder zurückbringen.
Und J.J. Abrams hat eine ganz andere Art und Weise, seine Filme zu erzählen. Und das würde niemals in selber Form irgendwie bei ihm in Teil 3 hätte standfinden können. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und auch, dass es von mir aus authentisch rüberkommt. Aber, naja, die Beweggründe sind genau die gleichen. Und es bietet genauso wenig an sich Mission Impossible-Film darum rum.
Ja, das Mission Impossible ist eben durch die Szenen, die du erwähnt hast, Vatikan und solche Nummern da ein bisschen mit, es hat sich ein bisschen drauf, wir haben es nochmal mit reingetan, damit wir auch Mission Impossible sagen können, aber es war eigentlich mehr ein Actionfilm mit Tom Cruise, durch den ich mich aber gut unterhalten gefühlt habe und besser als beim zweiten auf jeden Fall. Na, und ich habe Philip Seymour Hoffman gemocht in der Rolle dort.
Ja,
aber er hatte Präsenz.
Ja, aber er kam viel zu wenig vor. Fand ich halt auch verschenkt.
Ein guter Bösewicht muss keine Screentime haben, um vorzukommen.
Okay.
Wiederhole ich.
Ja, wie bei Dark Knight, wo man auch die ganze Zeit hofft,
ich komme gleich. Aus was für einer schönen Tasse trinkst du denn da, Simon, gerade?
Ich trinke die Kaffee mit Milch-Tasse.
Wo kriege ich die denn her?
Das weiß ich nicht.
Aber sollen wir kurz Pause machen?
Damit ich diese Tasse genießen kann?
Damit der Eduard Essen bestellen kann für sich.
Eduard Esser, ich bin auch dabei. Ich will auch. Essen. Wo dann waren wir gerade? Bei welchem Film?
Mission Impossible 3 haben wir gerade.
Okay, dann fangen wir an mit Mission Impossible 4.
Ja.
Nach der Pause, ist ja fantastisch. Da freue ich mich.
Bin gespannt, was das für ein Sound ergibt.
Das ist übrigens der Sound, Moment, mach's nochmal, das ist der Sound von Gregors Glatze.
Und dann ist Philipp Seymour Hoffmann einfach weg.
Und der Film ist und dann scheiße. Ist der einfach. Ey, hast du dich gerade daran erinnert, wo du mitten im Satz aufgehört hast?
Ich war eigentlich wirklich. Danke, ich habe gedacht, J.J. Abrams könnte was Gutes draus machen, aber ich fand, er hat einfach nichts Gutes draus
dieses,
gemacht.
Ich mag diese Gegenpol. Ich mag die Interaktion zwischen ihm und Ethan Hunt und ich finde schon, dass er ihm geistig so ein bisschen gewachsen ist. Also man hat schon das Gefühl, da ist ein Antagonist, der den Protagonisten wirklich ebenbürtig, wenn nicht sogar überflügelt. Und das fand ich gut dargestellt. Das gefällt mir
an drei.
Ja, wir sind noch beim dritten, wir kommen gleich zum vierten.
Ja.
Kommen wir jetzt zum vierten?
Wenige Bösewichte haben eben eine Präsenz wie Philipp Seymour Hoffmann.
Ja, ist ein guter Schauspieler auch. Ich meine, was erwartet.
Aber er kommt so wenig vor.
Was? Ja, nee, der in Batman auch im neuen Dark Knight
Rises. Der Imperator kommt auch nie vor.
Ja, genau, er ist trotzdem der Imperator. Also, das ist.
Eben, man kann die Wichtigkeit nicht nach Screentime.
Wenn er die Screenzeit nutzt, um einen Eindruck zu hinterlassen, dann reicht es. Was nicht heißt, dass ich nicht auch gern mehr gesehen hätte.
Ich hätte auch gern einfach mehr gesehen.
Ja. Spricht für den Schauspieler.
Ich habe unbefriedigend wenig gesehen.
Du bist ja immer unbefriedigt.
Ja,
in irgendeiner Ecke immer. Deines Nerdwissens.
Aber wenn ich dann mal was befriedigt finde, dann.
Du findest die falschen Sachen einfach.
Ah ja, aber es spricht ja nichts dagegen. Wir müssen ja nicht immer auf gleicher Linie sein, was den Filmgeschmack angeht.
Normalerweise bin ich immer der Depp.
Jetzt ist mal endlich mal der dumme Schrackert.
Ja. Okay, kommen wir zum vierten Teil.
Johnny Depp dort gewesen.
Das Problem ist ja mein Gehirn und da erinnere ich mich noch dran.
Ja, der hat von vorne bis hinten ganz im Ernst nur erinnernswerte Szenen. Ist mein Ernst. Der hat, wenn wir es durchgehen jetzt gleich von der Story, hat der von Anfang bis Ende nur geile Szenen, die irgendwie im Gehirn hängen bleiben, weil sie so entweder noch nie da waren oder einfach so originell simpel sind, so wie zum Beispiel die diese Parkmaschine am Ende, wo sie in dieser, wo die Autos hinher transportiert werden, im Parkhaus, automatisiertes Parkhaus. Nur mal so, das sind Ideen, das hätte einem John Woo für Teil 2 einfallen müssen, weil die gab es da schon. Deswegen ist es eine geile Idee, wo ich sage, habe ich noch nie gesehen. Ja. Und Dubai, die ganzen Geschichten, auch diese Geschichte mit, ich gehe so weit vor, gell, aber der Sandsturm. Ich sage einfach nur, der hat viele Bilder, mehr als eins, mehr als drei, die mich echt fesseln. Also ich habe den 3-4 Mal mittlerweile gesehen, einmal im Flugzeug und selbst da war das Flugzeug am Landen und die Bildschirme gingen aus und ich war kurz vor dieser Autopark Hausgeschichte und ich dachte, nein, ich will den fertig gucken. Das hat mich wirklich genervt und ich kannte ihn schon, habe ihn schon dreimal gesehen vorher.
Also ich muss auch sagen, ich finde Mission Impossible 4 ist der entertainigste und auch beste von den Mission Impossible Teilen.
Auch wegen seinem Pack.
Auf jeden Fall. Der hat einfach, mit Entertainment meine ich halt auch den Humor, weil der ist einfach irgendwie allgegenwärtig, ohne dass der Film zu sehr ins Lächerliche meiner Meinung nach abdrifft. Die haben da eine sehr schöne Balance gefunden zwischen Action-Set-Pieces, zwischen einer spannenden Story und eben einem immer wieder alles auflockernden Humor, ohne dass der Comic-Relief jetzt von Simon Pegg zu nervig wird und man zu sehr denkt, oh, jetzt halt doch mal die Schnauze. Also er hat mich überhaupt nie rausgerissen nicht. Oder nee. So. Das war irgendwie gut abgemischt und ja, dann gab es halt diese berühmte Hochhaus-Szene, die war spektakulär, die war einfach geil umgesetzt, die war spannend, die war smart, die war irgendwie doch logisch integriert. Oft gibt es ja auch so bei Actionfilmen so, du weißt, okay, wir wollen dieses Action-Set-Piece jetzt machen. Wie kriegen wir das jetzt irgendwie rein? Ja, okay, da hat er seinen Aktenkoffer vergessen, muss da hin, okay.
Ja.
Aber das fand ich irgendwie da, das hat sich so ergeben aus allem heraus.
Ja, das geht so viel schief. Und dann denkt man, okay, was wollen sie machen? Und sie haben selbst keine bessere Wahl.
Ja.
Und dann machen sie das. Und dann geht noch der Handschuh kaputt. Und denkst dir, eigentlich ist Hollywood, aber ja, dann geht halt einer dieser Handschuhe nicht. Was machst du denn da? Also hängst da gerade an Dubai irgendwo an der
Wind. Das ist eigentlich eben das simpelste Prinzip von dem Actionfilm, diese Eskalation einer Situation, ja, wo dann immer was draufkommt. Aber wenige Filme, also speziell wenn du sowas wie den 2 in den Kontext eben setzt, eskalieren die dann nachvollziehbar und so weiter. Diese Szene, die ihr gerade ausgeführt habt an dem Hochhaus dort, ist dem tatsächlich, du fühlst damit okay, ich kann schon verstehen irgendwie, wie er in seinem verdrehten Kopf darauf raufkommt. Die einzige Möglichkeit ist jetzt außen am Gebäude im 8-millionsten Stock daraus zu gehen und das Ding funktioniert so, hat noch einen Soundeffekt, an dem ich mich festhalten kann als Zuschauer.
Und ich finde sogar, es hat ein bisschen was von Inception, weil die Stelle nur, weil eben parallel diese beiden Gespräche laufen und man halt, du kriegst die Diamantenhände, also sie übernehmen ja beide Parts in dem Fall, ja. Sie sind in diesem Hotel und tauschen alle Bilder, alle Schilder, sie tauschen alle Hotelzimmernummern aus.
Ja.
Und suggerieren quasi jedem der beiden Parteien, du bist gerade mit der anderen Partei wunderbar hier in einem Hotelzimmer und in Wirklichkeit sind sie mit beiden im Bett und müssen auf der einen Seite die Diamanten holen. Und eben die Nuke-Codes. Und die übermitteln auch noch über die... ihr könnt mir folgen über das Auge. Es ist unglaublich kompliziert. Und ich finde es ganz geil, dass das auch noch mit diesem Zeitdruck mit Tom Cruise außen an der Wand so ein bisschen vorher verstärkt wird. Und dann kommt die Szene und es geht auf beiden Ebenen ziemlich ab. Und das finde ich geil. Das ist eine Sache, die in dummen Hollywood-Movies viel zu selten irgendwie, also gar nicht vorkommt.
Für mich ist das so klassisch Inception-Kino, so wie es auch in Steven Spielberg in vielen seiner Filme eben auch perfektioniert hat, dass so auf verschiedenen Ebenen was geht und alles muss am Ende, ne, die klassische Szene von Zurück in die Zukunft, wo Doc Brown an der Uhr am Uhrzeiger baumelt und quasi genau jeder weiß, ey, er ist schon unterwegs und gleich kommt der Blitz.
Es geht immer aber parallel, jetzt, ja.
Und dann reißt noch irgendwie dieser Stecker da ab oder was. Also das, was immer noch eins draufsetzt und am Ende wird natürlich alles gut, aber oh scheiße, jetzt habe ich Zurück in die Zukunft gespoilt.
Verdammt, den wollte ich doch noch gucken.
Sie kommen zurück in die Zukunft.
Ja. Du kannst aber auch übertreiben. Bei
es was? Gibt,
also ich, was ich jetzt angesprochen habe, bei Armageddon zum Beispiel fand ich das ganz schlimm. Da passiert ja am Ende
ja.
Du sprichst von einem Bay-Film gerade, oder?
Ja, aber ja, das genau
halt,
das
er ist er übertreibt halt. Er ist der Übertreiber.
Er übertreibt es halt. Am Ende.
Ja, ich, ist mir ich bei Michael Bay noch nie aufgefallen.
Nein, bist du dir sicher? Ja, hast du den Subtext nur vielleicht nicht richtig verstanden?
Atombomben, nein.
Atombomben, nein.
Nein, aber wir haben uns gerade ein bisschen über Details vom vierten Mission Impossible ausgelassen. Man muss auch sehen, der Film ist jetzt rausgekommen Anfang 2012. Das sind mal lockere 16 Jahre nach dem ersten Teil. Und der Film fühlt sich tatsächlich so an, wie als ob er aus allen Stärken und Schwächen der ersten drei Teile gelernt hat.
Ja.
Ne, was man da nicht nur Tom Cruise eben als Figur Ethan Hunt, sondern auch Tom Cruise, der in den letzten Jahren ein bisschen so den Spaß an sich und den Spaß am Schauspielen oder an Humor in dem Film so gefunden hat.
Naja, er nimmt sich auf jeden Fall, glaube ich, filmisch nicht mehr allzu ernst.
Das ist genau richtig. Ich glaube, das ist zur Zeit in Hollywood zu beobachten, was auch durchs Internet und durch Facebook und Twitter und so, ich spanne jetzt einen großen Bogen, aber ich beobachte das schon bei vielen Filmen, dass diese selbstironische Schiene viel stärkeren Einfluss oder Einzug erhalten hat in Hollywood-Produktionen. Also so, wenn wir noch über Mission Impossible 2 reden, da hat er einfach einen Actionfilm gemacht, der sich voll ernst nimmt, aber eigentlich lächerlich ist, aber das nicht thematisiert. Aber auch beim dritten Teil. Aber beim vierten Teil ist es halt so, dass sie wissen, okay, was wir hier machen, ist totale Wahnsinn. Und jetzt schreiben die Autoren in Hollywood, oder sie dürfen es jetzt, dürfen sie auch schreiben, ey, irgendein Charakter, ey, das ist der totale Wahnsinn. Deshalb dieser Gag mit den Masken, weißt du? Ja, eigentlich ist es so offensichtlich und jeder kennt es. Und in den anderen Teilen hätte man sich noch drüber lustig gemacht. Aber jetzt sagt Simon Pegg im Prinzip das, was jeder denkt. Und das macht es halt so smart, indem diese Self-Awareness.
Ja, oder auch die Szene bei als Jeremy Renner und Ethan Hunt, wo sie ins Wasser stürzen und er dann diese Leiche mit der Fackel irgendwie dran hochpackt. Und,
und wo sie dann noch wirklich drüber reden.
Im ernsten Kontext ihn dann zur Rede stellt, warum hast du das gemacht?
Ich weiß nicht, ich mache es einfach.
Ich mache es einfach, genau. Um sie, also die Chance, dass sie abgelenkt werden, war aber nicht sehr hoch. Ja, aber ich muss halt irgendwas machen. Ja, also,
ja, und das ist so geil.
Das fand ich auch. Und da merkt man aber auch, worauf ich auch mal ansprechen wollte, war halt der Regisseur. Ich meine, ich liebe The Incredibles, ja, und da hat man schon gemerkt, dass der auf Agentenfilme richtig Bock hat, ja.
Ja, Brad
und Burris, ich hatte wirklich in Mission Impossible 4 hatte ich echt große Hoffnungen gesetzt, weil ich diesen Regisseur so mag und weil ich halt gemerkt oder von Incredibles noch wusste, wie geil der irgendwie Action-Elemente unterbringen kann, aber auch dieses bei Incredibles die Szene, wo er erfahren muss, was der Plan von seinem Gegenspieler ist und wo dann diese komischen Klebballkugeln dann an der Seite rauskommen und so. Und wo seine Frau noch parallel dazu den Knopf betätigt, der seinen Sender am Anzug irgendwie aktiviert und so. Das sind alles so genau diesen Moment, den du in dem Hotel geschildert hast. Das hat er wirklich richtig gut drauf vom Timing her. Und
das ist eine echte Kunst. Das ist so Hitchcock oder so. Irgendwas einfach mehrere Stränge parallel Suspense zu erzählen und dabei spannend zu, weil der Zuschauer weiß auch nur ein Stück weit vielleicht mehr als der Schauspieler oder die Figur und
das macht es einfach echt spannend. Und genug Leichtfüßigkeit zwischendurch zu haben, um zu wissen.
So ganz locker, Tarantino würde es genauso machen. Der würde auch zwischen mehreren Strängen, wenn er müsste, so erzählen. So irgendwie so locker flockig aus dem Handgelenk, ich weiß nicht. Ja, man spürt einfach keinerlei Hinderung irgendwie, nee, das passt zusammen, so, das geht, ist realistisch.
Vor allem, was einfallsreiche Szenen auch angeht, also mir kommen sehr, sehr viele kleine Details eben wieder ins Gedächtnis, wo du einfach nicht nur das eine große Setpiece hast, sondern du hast natürlich dieses Klettern am Gebäude in Dubai, aber auch die Sache im Gang mit diesen Computerspiegeln, wo sie dann durchgegangen sind, wo du auch als Zuschauer gleichzeitig amüsiert bist, aber auch das Suspense-Element dort super bedient wird.
Das war super, wie auch, Simon auch Pecks Fresse nochmal einmal groß.
Das ist so, das ist genau das richtige Beispiel für so ein Comic Relief, wo das so nur, das ist eine Millisekunde
zu sehen. Aber sie hat vollkommen gereicht.
Ja, es reicht. Jeder kennt die Szene, der ihn gesehen hat, erinnert sich an die Szene aus seinem Pack einfach für eine kurze Sekunde und sein Gesicht ist so groß wie ein Raum. Das ist einfach sau lustig. Also, ja, und eben, das wird nicht groß noch drüber später, da wird nicht viel von gezerrt, sondern das ist ganz kurz.
Es kommen so viele Szenen, kommen immer wieder mal.
Es ist einfach auch smarter Humor, also zum Beispiel auch bei 21 Jump Street, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den neuen.
Ja, da gibt es auch so Szenen, davon,
weißt du, wo sie da bei Nick Offerman, hier, ich kenne ihn nur aus Parks and Recreation, den Polizeichef, den ersten, der sitzt, der sie dann verdonnert zu diesem Projekt. Und er dann sagt so, ey, ihr müsst da in diese Kirche gehen, was war die Adresse nochmal hier? 17 Jump Street, weißt du? Und es war so, da musste ich so lachen, weil jeder hätte, noch vor 5 Jahren hätte er gesagt 21 Jump Street und die hätten es voll cool gefunden, dass sie das so in Szene setzen, weißt du? Und jetzt ist eben diese selbstironische Ebene erreicht, wo sie halt genau wissen, jeder rechnet jetzt damit und damit brechen. Und das finde ich ist momentan, deshalb gibt es so viele momentan hochwertige, sag ich mal, lustige Sachen aus Hollywood, weil sie eben diese selbstironische Ebene momentan irgendwie ein bisschen für sich entdeckt haben. Kann natürlich auch ausgenutzt werden und abused werden, aber noch sind wir da nicht.
Na, wir verdanken das vor allem Dingen auch, glaube ich, Leuten wie Simon Pegg. Also wirklich Leuten, die echte Nerds sind, die das vertreten. Auch J.J. Abrams, eigentlich fast jeder, der aktuell auch hier, Peter Jackson, all die Leute, die aktuell das Ruder in der Hand haben, sind teilweise wirklich auch diesem Nerd-Ding. Welchem Nerd-genau-Ding ist jetzt, weißt du, undefiniert?
Ja, Tarantino hat es ja auch mal gesagt. Tarantino den würde ich ja auch als ein Film-Nerd sehen. Klar. Und der sagt ja, er hat ja selber gesagt, der Unterschied zwischen ihm und anderen Regisseuren ist eher, dass er sich nicht für schlauer hält als sein Publikum. Weißt du? Und das ist, in diesem Satz
so
steckt echt eine Menge Wahrheit, weil so oft siehst du Filme und du wirst einfach und du hast das Gefühl, die unterschätzen meine Intelligenz oder sie fast schon beleidigen meine Intelligenz, weil sie so simple Sachen machen oder so oder sagen oder glauben, sie kommen mit so simplen Abläufen davon. Und ich finde es eben cool, wenn ein Regisseur sich die Mühe macht, wie du es gerade gesagt hast, Daniel, diese Sache da unten, dann das auch zu erklären. Ey, warum machst du das gerade? Das erschließt sich mir nicht. Ja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Das holt mich als Zuschauer ab, weil ich sitze da und stelle mir exakt diese gleiche Frage.
Ey, das liegt daran, dass im Internet heute alles kommentiert wird. Das liegt daran, dass du im Internet hinter jeder News, wo du denkst, Moment mal, hast du jemanden, der genau das schreibt? Ey, Moment mal, was denn damit und damit und damit? Und dann hast du jemanden, der darauf antwortet und jemand, der sagt, aber früher war das so und du hast alle Spektren abgedeckt hinter jeder blöden News im Netz als Beispiel jetzt. Und das ist bei einem Film, ein Nerd-Regisseur, so stelle ich ihn mir vor, denkt sich immer diese Kommentare schon im Vorfeld. Der weiß schon genau, was werden sie dazu sagen? Kann ich das vielleicht irgendwie lustig referenzieren? Kann ich das da irgendwie.
Das ist einfach auch ein Generationswechsel. Ich glaube, so diese Zack Snyders und wie sie alle heißen, wobei.
Was? Wieso? Jetzt kommt der
Snyder. Ja, Snyder ist cool, aber bei dem Sucker Punch hat er halt selber auch nicht so gehandelt.
Das ist ein Scheiß.
Aber generell ist es eben, sind es diese Chris Nolans, diese Generation an leicht nerdigen und fanatischen Directoren, Regisseuren, die sind halt irgendwie, da hat man das Gefühl, die gucken einen Film und feilen da noch so dran, während so die alte Garde von Hollywood-Regisseuren, die sagen,
Schema F.
Das, ja, nein, das hat 88 funktioniert, das hat 90 funktioniert und das funktioniert auch 2012 und ich ändere mich da nicht. Und das mag ich eben so an dieser neuen Riege an Hollywood-Regisseuren, die so ein bisschen mehr
self-aware sind. Das ist die Wachablösung.
Die wissen eben, was sie da raus haben wollen und viele Leute, die jetzt ins Kino auch mit reingreifen, okay, jetzt hier nicht beim vierten Mission Impossible, aber bei jemand wie J.J. Abrams mit dem dritten oder als Paradebeispiel auch da dann Joss Whedon, der eben, wo ja. Avengers eben auch
perfektes Beispiel.
Diese schöne leichtfüßige Mischung, die ein Mission Impossible dann erreicht hat, habe ich auch bei Avengers zum Beispiel
gefunden. Ja, aber das ist genau, das ist das, worauf wir im Moment die Ära, die man, wie wird man sie später nennen, ich weiß nicht, aber es wird die Nerd-Ära sein. Es wird
LOL,
das sein.
Die LOL-Ära.
Ja, die LOL-Ära, die weiß ich nicht. Im Ernst, das ist die große Ära der Nerds. Wir werden sie nicht ewig haben, deswegen genießt sie fucking nochmal. Noch weil danach kommt irgendwie die Hipster-Ära oder die, ich weiß es nicht.
Haben wir nochmal Glück Skrillex. Gehabt, dass wir jetzt dann auch eine die Skrillex-Ära oder was?
Ich weiß, nein, das ist ja, Geschichte wird ja von der Zukunft gemacht und dann sagt man, das ist die das und das Ära.
Geschichte wird von der Zukunft
gemacht. Ja, du weißt ja, ich meine Generation Golf, das sagt man immer 10 Jahre später, das Gandalf. War die Generation irgendwas. Und wir werden, weiß ich nicht, was sein. Aber Nerd. Nerd ist auf jeden Fall, glaube ich, das, der Überbegriff.
Ja, Nerd ist dann...
Auch wegen so Filmen halt, wie der neue Star Trek Reboot, der einfach super funktioniert. Oder Avengers. So. Die Leute, die früher nur Serien machen durften, weil sie so ein bisschen, ja, wir verstehen schon, die Community mag euch, wir nehmen euch mit ins Programm, aber ihr seid nicht Nummer 1. Buffy oder so zum Beispiel. Oder auch Firefly. So, die Leute können plötzlich voll glänzen oder auch Lost und zeigen, dass sie voll was drauf haben, ja. Das finde ich, ist super Zeit.
So. Es herrscht eine neue Offenheit.
Ja, wirklich, im Ernst.
Aber auch eine neue, sag ich mal, Kritikfähigkeit.
Ja, aber auch weil Nerds und unglaublich assis sind.
Ja, eben. Und das
immer
ist das Ding.
Meckern.
Und ich weiß nicht, ob jeder Film es durchhalten wird, genau diese Fragen, die jetzt ein Nerd das aufstellen würde. Ja, das
wie,
muss
er. Wie eine Trotzburg muss er dastehen, ja,
du
der
musst,
Film.
Du musst nein, es aussehen, natürlich. Du hast ausgewählt, dieses Kommentieren, dieses sehr vokal sein, natürlich. Früher, und mit früher kann man fast schon jetzt, die noch vor 5 Jahren und so weiter, wenn du reinsiehst, was für Nerds da noch Filme gemacht haben.
Heutzutage ist früher, gar nicht so weit
lang. Nimm mal den Firefly-Kinofilm zum Beispiel. Ne? Das hat mir ziemlich viel dann beigebracht, was so für Filme und sowas dann, den Hype, der drumherum läuft, was da abgeht, weil vor Firefly, ich habe die Serie gesehen und wie jeder, ey, geile Serie, ein Film wird gemacht und überall im Internet, wo es dann um den Film wurde, ja, geschrien. Ja,
Serendipity, den habe ich auch gesehen.
Ja. Serendipity!
Serendipity, der Film. Zum Glück sind die Zuhörer schlauer als
und schon eingepennt.
Es wurde ein großer Riesenhype und sowas drum, weil ich dachte, okay, so wie die alle dann auch losgehen und sagen, ey, ich werde meinen Kumpel davon erzählen, der wird keine Ahnung haben, den werde ich überzeugen.
Und dann starten wir die Serie neu.
Ja, am Ende hat sich trotzdem kaum jemand im Kino angeguckt. Ja. Jetzt ist aber diese Art von Humor, jetzt nicht speziell auf Firefly, aber in der breiten Masse angekommen, hey, Comicbuchfilme,
ja, was früher perfekt ist. Es ist so. Es war wirklich, also Serenity, der Film zur Serie, war vor seiner Zeit, finde ich auch.
Und der war so witzig.
Der war so, ja, aber das ist heute aktuell. Damals war das so, was wollt ihr uns verkaufen? Also ich weiß noch, die Mumie ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber war lange vor dem ganzen, wir nehmen uns nicht so ernst Kram. Und ich weiß noch, wie Trant aus dem Kino kam, ich habe ihn nicht gesehen. Er meinte, das war voll scheiße, war überhaupt nicht düster und es war so voll auf lustig. Und heute ist das fast, versteht ihr, heute ist es okay, heute gibt es da ein Genre für. Damals gab es das nicht. Oh Gott, wie ihr mich anguckt. Ich sehe, wie ihr von die Mumie. Nein, aber ihr versteht vielleicht
noch, Brent Fraser.
Es war so ein bisschen,
dann.
Ey, ja, bla. Weißt du, es war okay. Es war ein Action-Film. Weißt du nicht, dass wir. Ja, das stimmt.
Ja, wir sind noch mal. Na, ein
ist
bisschen,
doch okay, ich laber ja auch lieber über Filme.
Wir kommen von einem zum anderen.
Nein, wir haben aber
dadurch.
Aber
wir suchen ja auch ein Ende. Das kann man ja sagen. Wir suchen eigentlich ein Ende.
Ja, aber es passt ja ganz gut zusammen. Wir haben jetzt natürlich kurz, um die Mission Impossible-Serie abzuhandeln, einige Jahre übersprungen, die nicht nur Jahre in Tom Cruise Karriere sind, sondern auch in filmischer Hinsicht.
Ja, Daniel, das kommt später noch vor. Wir reden noch über Magnolia.
Ich wollte eigentlich nur sagen, was das auch sehr Schöne an Mission Impossible 4 war, dass er Tom Cruise der zu diesem Zeitpunkt jetzt echt einige Quälereien hatte. Unter anderem auch noch mit Night and Day, der ja eigentlich ein Comeback sein soll.
Mhm. Oh Mann, den habe ich ganz vergessen. Ja, wollen wir über den echt reden?
Ja, wir werden reden. Im nächsten.
Nein, der war schlecht, den lassen wir weg.
Nein, aber Paradebeispiel, ne? Der Film, der Mission Impossible nicht ganz geworden ist, ne? Obwohl er in die Richtung gegangen ist.
Der sollte ja das Comeback einleiten und dann kommt aber halt so ein Mission Impossible 4 daher und er lässt wirklich Tom Cruise richtig sympathisch rüberkommen. So. Ja. Also selbst
ich mag ihn auch leider, seitdem.
Ja. Ja, aber Leute, wieso denn leider? Ey, ich mag auch Mel Gibson und er ist ein fucking Antisemit.
Wie, wer jetzt? Mel Gibson? Nein, hey, perfektes Beispiel. Mel Gibson, ich rede nur von mir, ich liebe Mel Gibson, wirklich, ich liebe fucking Mel Gibson, aber dann kamen diese ganzen antisemitischen Amok-Geschichten und seitdem, ich kann die Filme nicht mehr gucken. Ich habe meine erste DVD, war Lethal Weapon. Es Alter. Ist so.
Digga, was soll
ich
sagen?
Es geht einfach darum, dass ich nicht.
Nee. Ich sag, das ist ein Antisemit. Soll ich denn sagen? Trotzdem finde ich, gucke ich die Filme gern mit dem.
Nein,
krank und hat Alkoholprobleme und was und alles.
Aber ist doch scheißegal, er ist ein cooler Schauspieler.
Tom Cruise, der
ich danke ihm immer noch dafür, dass er uns Martin Riggs gegeben hat. Also ich meine, das sind tolle Filme, also
ich finde sogar Payback ist einer der besten Filme aller Zeiten, weißt du so, also ich bin wirklich ja Fan von Mel Gibson so, aber nee, ich finde das ist so.
Ey, guck mal Get the Gringo, den neuen Get the Gringo, der ist jetzt gerade erschienen.
Beaver ist der.
Der neue. Hey, hör mir zu, der neue Get the Gringo. Mel Gibson, den kennst du noch nicht, der ist nagelneu.
Weil ihr super krass seid, ihr beiden.
Guck den und du wirst feststellen, dass du noch magst.
Mel Gibson ist kein Antisemit.
Du wirst ihn.
Aber du bist nicht mehr so böse deswegen.
Naja. Also ich sehe es so wie South Park. Mel Gibson mag ein Arschloch sein, aber er hat verdammt nochmal Ahnung, wie eine Geschichte funktioniert. So, ich finde den gut, wenn er Filme macht. Aber sorry, für mich hat er sich anders als manche anderen, die wir heute hier, anders als Tom Cruise hat sich Mel Gibson für mich einfach. Der ist für mich einfach, ich kann mit dem nicht mehr Sachen, ich kann keine Filme mit dem angucken. Ja, aber Tom Cruise ist einfach, ist so ein blond gelockter Spasti, der weiß gar nicht, was um ihn rum passiert, der hat in seinem ganzen Leben noch nie ein normales Leben gelebt, der weiß gar nicht, was das Leben
ist. Ich verstehe schon, was Simon meint. Simon verzeiht Tom Cruise, weil er einfach doof ist und ein Spielball. Mel Gibson kann er nicht verzeihen, weil er einfach wirklich evil ist.
Mel Gibson ist wirklich evil, ey. Ich glaube, der ist wirklich im tiefen Innern verdammt böse, ja.
Und jeder muss für sich selbst entscheiden, wenn eine Figur der Öffentlichkeit, von dem man Fan geworden ist, dann es gibt solche Beispiele wie Mel Gibson, der auf einmal mit antisemitischen Äußerungen macht, oder Tom Cruise, der durch seine Zugehörigkeit zu Scientology da ist. Auch um ein Beispiel reinzuwerfen, ich als großer Wrestling-Fan.
Mel Gibson, Tom Cruise, Wrestling.
Um das Beispiel mal zu gehen. Einer meiner absoluten Lieblingswrestler hat...
Ist gar nicht so stark.
Absoluter großer Lieblingswrestler, wie Chris Benoit, ist im Jahr 2006 durchgedreht und hat seine Frau und sein Kind umgebracht. Im Wahn.
Im Ring? Nein, das ist jetzt aber jetzt wirklich, also es war bei jemand, den man kannte,
darüber keine Scherze machen. Wo eine Obduktion danach festgestellt hat, dass er durch die Kämpfe im Ring, die Hirnaktivität eines 80-Jährigen hatte, weil er so oft auf den Kopf dann gedonnert bekommen hat. Und die Sache ist es jetzt, obwohl ich mir...
Not sure if there's a Zusammenhang.
Nein. Es passt eigentlich perfekt dort rein, weil zum Beispiel ich kann für mich, es gibt einige Personen, die das schon machen können, aber ich kann mir zum Beispiel keine alten Kämpfe von dem her angucken, weil ich es jetzt nicht von diesem Ding dort trennen kann.
Okay, Gegenbeispiel. Ich gebe ein Gegenbeispiel. O.J. Simpson in nackte Kanone, immer noch saulustig.
Ja, okay.
Er ist auch verjährt.
Ja, es ist Nein, aber du sagst es. Ey, unser Gehirn ist ja nun mal auch nur wie ein großes Archiv, wo Sachen eingeordnet
ganz
werden.
Ehrlich, und es ist verjährt. Was die ganzen Promis in ihrem Privat... Gut, wenn er jetzt wirklich der Kinderschlechter von nebenan ist, dann ist es nochmal was anderes, da kann man vielleicht... Aber ganz ehrlich, was die für religiöse Überzeugungen haben, ob die ihre Frau privat vergewaltigen oder sonst was, das ist mir scheißegal. Ich gucke den Film und da sehe ich eine Rolle und da sehe ich einen Darsteller und... Überleg mal, 95% von irgendwelchen Hollywood-Stars haben wahrscheinlich irgendeinen Dreck am Stecken, weil die ein Leben führen, das jenseits von jeder Normalität ist.
Aber die meisten spielen ja auch Arschlöcher. Aber die wenigen guten,
was
die,
weiß
gibt,
denn
die will
ich
behalten.
Ey. Weißt du, Al Pacino ist wahrscheinlich auch nicht Father of the Year. Yeah. Ist trotzdem der beste Schauspieler.
Wahrscheinlich zeige ich dir jetzt ein Filmplakat, wo Al Pacino den Father of the Year spielt.
Ja, finde ich zum Beispiel sowas wie Alec Baldwin, dieses Hass...
Ist auch schwer, Gespräch, ne? Mit seiner Tochter,
was
du kleine
Schwein. Was
seiner
Tochter entgegenschreit und du denkst so, alter Alec Baldwin, 30 Rock.
Aber Entschuldigung, der Typ ist für mich es sind einfach Menschen. Ja? Es sind einfach Menschen und ein Vater kann auch mal Hass auf seine Tochter haben.
Ja, aber...
Ich meine, ich kenne das Gespräch das jetzt schon, nicht, aber...
Nein, aber er schreit, also er ist ja okay, weißt du, ich verstehe das, aber normalerweise früher wäre sowas nicht aufgezeichnet geworden. Heute ist es dann da und auch noch im Netz. Ja. Also für alle
Aber nimm doch diese Christian Bale-Nummer, wo er am Set ausgerastet ist.
Das finde ich okay, ganz ernst.
Ja, das glaube ich dir.
Das glaube ich auch.
Das ist so lächerlich. Sorry. Oh, sehr gut.
Dass du ausgerechnet das ist okay. Ey, das war für mich das, wo ich gedacht habe, was für ein unsympathischer, arroganter Wichser.
Ja, aber in dem Moment...
Aber trotzdem ist es mir wurscht. Er ist der fucking Batman und er darf das.
Nein, ich finde nicht, er darf das, aber ich finde, es ist verständlich. Oder es ist verständlicher, als seine Tochter auf dem AB anzurufen und zu beleidigen wie Sau.
Wenn man gleichzeitig nicht, was da vorgefallen
den super,
ist.
Ja, ist egal, was deine Tochter.
Naja, das ist nicht egal.
Solange sie ihn nicht umgebracht hat.
Ey, wer weiß, was die Tochter, vielleicht hat sie dafür gesorgt, dass die Mutter es sorggerecht kriegt und 800 Millionen Dollar verliert, denk nur mal, weil er ihr verboten hat, mit einem Typen wegzugehen.
Ich habe ein perfektes Gegenargument. Okay. Und zwar ist das David Hasselhoff. Dessen Tochter hat ihn der Lächerlichkeit preisgegeben. Er liebt sie trotzdem. Weißt du, was seine Tochter ist?
David Hasselhoff
würdest du so ein David Hasselhoff.
Was? Ja, was? Die Tochter hat ihn der Lächerlichkeit preisgegeben, damit er rafft, was er da die ganze Zeit für einen Scheiß baut.
Und er hasst sie nicht dafür. Verstehst du?
Das ist
Vaterliebe. Das
ja, weil
ist
er alkoholkrank ist. Und nicht, weil er mal sauer
also
war.
Ganz kurz. Nein, aber Alec Baldwin ruft seine Tochter an und scheißt
Leute,
zusammen.
Es ist letzten Endes sehr, sehr müßig, weil...
Wir sind doch bei InTouch gelandet.
Ich glaube, das, was wir daraus mitnehmen können, ist einfach, jeder kann, pass auf, dass du die Flaschen da nicht runterziehst.
Wovon redest du? Du lügst
die Cola-Flaschen. Nuka-Cola.
Essen.
Oh,
Essen.
Essen!
Oh nein, wir müssen
das war's für den Podcast. Essen, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das ist Gregors Glatze.
Tja, damit hat ausnahmsweise mal der Essensmann das Ende des Plauschangriffs eingeläutet. Wir werden bei Zeiten uns in dieser Runde nochmal zusammensetzen und in einem letzten Teil über Tom Cruise fertig plauschen. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber innerhalb der vierten Staffel werden wir das nachholen. Bis dahin gibt es aber einiges an anderen Gaming-Themen und natürlich auch Filmthemen. Ich verabschiede mich im Namen von Daniel, Simon und Ede. Bis Densen.
Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! I'm sorry. No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not?
Yes, I am.
Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want... No! No! Don't shut me up.
I'm not shutting you
up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down? In the middle of a scene, then why the fuck are you walking right through? Ah, da 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 da, like this in the background. What the fuck is it with you? What don't you fucking understand? You got any fucking idea about, hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene? Give me a fucking answer. What don't you get about it?
I was looking at the light.
Oh, good for you. And how was it? I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? Okay. Fuck's sake, man, you're amateur. McGee, you got fucking something to say to this prick?
I didn't see it happen.
Well, somebody should be fucking watching and keeping an eye on him. This is the second time that he doesn't give a fuck about what is going on in front of the camera. All right? I'm trying to fucking do a scene here and I'm going, why the fuck is Shane walking in there? What is he doing there? Do you understand my mind is not in the scene if you're doing that?
I absolutely apologize. I'm sorry. I did not mean anything.
Stay off the fucking set, man. For fuck's sake. Right, let's go again. Let's not take a fucking minute. Let's go again! And let's not have you fucking walking in! Can I have Tom put this on, please?
Hey, Tom Wardrobe, please. Can I have Tom Wardrobe?
You're unbelievable, man. You're unfucking believable. Number of times you're strolling and fucking around in the background. I never had a DP behave like this. You don't fucking understand what it's like working with actors. That's what that is. That's what that is, man. I'm telling you. I'm not asking. I'm telling you. You wouldn't have done that otherwise.
No, what it is looking at the light and making sure that you are...
I want to fucking kick your fucking ass. You know, shut up for a second, all right? I'm going to go. Do you want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Then why are you trashing my scene?
I'm not trying to trash
them. You are trashing my scene. You do it one more fucking time, and I ain't walking on this set if you're still hired. I'm fucking serious. You're a nice guy. You're a nice guy, but I don't fucking cut it when you're bullshitting and fucking around like this on set. Yeah, you might get it. He doesn't fucking get it.
I get it.
You might.
I get it.
He does not get it.
And good adjustments, okay? For real. Honestly, I get it. Walk for 5 seconds.
No, I don't need any fucking walking. He needs to stop walking.
I get that.
I ain't the one walking. Let's get Tom and put this back on. Let's go again. Seriously, man, you and me, we're fucking done professionally. Fucking ass.